Ja, so richtig abkommandiert wurde ich hier auf Wengerogue. Raus aus der Schönheit, raus aus meiner ja wohlverdienten Pause. Eigentlich so fast so ein bisschen, als wenn so ein bisschen höher gestellte Politiker, die dürfen ja oder sollen ja auch mal Urlaub machen, damit die noch fit bleiben und noch alle Tassen im Schrank haben, wenn sie dann wieder zurückkommen, weil sie sich auch mal erholen müssen. Und dann ist aber ja direkt so ein ganzer Stab an Leuten mit dabei und baut dann so eine provisorische Kommunikationszentrale auf, in die die dann so ab und zu mal rein müssen, um dann kurz mal 2 Minuten zu arbeiten. So eine Art super hochgerüstetes Homeoffice, was dann in dem Haus praktisch nebenan stattfindet. Und so ähnlich in ganz kleiner, auf ganz kleiner Flamme habe ich sowas hier auf Wengerogue jetzt auch. Also ich habe jetzt hier mein Podcast-Zeug so aufgeklappt und fühle mich wie jemand, der eigentlich noch gerade auf seiner Liege lag und dann kam so ein Typ in so einem Anzug, der schwitzt und so einen Knopf im Ohr hat und dem so ins Ohr geflüstert hat, sie müssen jetzt mal mitkommen, es gibt da etwas, sie müssen ihren Urlaub kurz unterbrechen.
Und wir sind etwas?
Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt also was vorzubringen habt, was das also rechtfertigt, dass ich hier in den Situation Room abkommandiert wurde.
Ach so.
Was gibt's denn so Wichtiges? Was ist los?
Wir sind das Unterhaltungsprogramm. Also du bist im Urlaub, wolltest du sagen.
Ich bin im Urlaub, jetzt nicht. Jetzt bin ich überhaupt nicht im Urlaub. Jetzt bin ich ich hier beim Podcast. Ich war gerade im Urlaub und ich hoffe, dass ich da demnächst wieder hin kann. Aber jetzt gerade bin ich nicht im Urlaub.
Aber man sieht noch Spuren von Urlaub. Du hast nämlich ein Frottee-Hemd an. Und da habe ich gleich eine Frage.
Ja.
Was ist da dran? Ich könnte auch Micky Beisenherz fragen.
Ich wollte gerade fragen, läuft Micky Beisenherz jetzt irgendwo nackt rum?
Ja. Also. Aber was ist da dran an den Frottee-Shirts? Ich habe so ein bisschen Angst.
Ich liebe das auch,
Frottee-Shirts.
Das ist halt wie so ein Handtuch zum Anziehen.
Wie ein kuscheliges Handtuch zum Tragen, ja.
Es ist saugfest. Ja. Und ich habe das aber jetzt auch nach ein paar Tagen erst angezogen. Es war jetzt nicht meine erste Wahl. Ich habe jetzt meine ganzen Urlaubshemden schon durch. Da sind ja welche, die sehen also aus wie Urlaubshemden, so von der Weite, sind aber eigentlich aus so einem ganz billigen Plastikmaterial und sind eigentlich für die Temperaturen überhaupt nicht geeignet. Die sehen nur so vom Weiten aus, weil die so lustige Muster drauf haben. Und dann ziehe ich die hier an, weil ich so das Gefühl habe, ich will mich anpassen. Und wo soll ich das sonst anziehen? Die sind aber eigentlich gar nicht gut geeignet. Und hier ist es andersrum. Hier denkt man, das ist ja viel zu warm, aber durch diese Saugfähigkeit ist das toll. Also, das würde ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, weil es ja auch irgendwann unappetitlich wird, aber es ist, also man kann es viele Tage hintereinander anziehen.
Das ist ein ganz wichtiger Teil davon, die Saugfähigkeit, weil es absorbiert praktisch den Schweiß, aber auch Chardonnay, Bier, Sundowner, kann man alles da so reinkippen,
wie
so
du
über sich rüber. Ja, genau, so wie ich. Und das Hemd nimmt das auf.
Ja.
Das kann ich nur jedem für einen Urlaub empfehlen.
Ja, immer wenn man sagt, das trinke ich später, schüttet man sie, guck mal, habe ich hier so eine kleine Tasche und da schütte ich das dann einfach hinten rein, sag, guck mal, das halbe Bier schaffe ich jetzt nicht mehr. Das schütte ich dann da rein und das kann ich mir dann später in den Mund wringen.
Aber jetzt mal im Ernst, also das kann man bei 30 Grad anziehen.
Ja, das ist top.
Das sieht so dick aus, als könnte man
Ich ziehe aber nur, ich ziehe aber nur wirklich ab und zu auch Sachen an.
Wie, sonst bist du nackt oder wie?
Nee, sonst habe ich ja, also...
Ist auf Wengerogue jetzt FKK oder was?
Nee, das nicht, aber man muss ja schon gucken. Also wir haben ja hier unsere Traditionskleidung sozusagen und ich als Repräsentant und Chef und Erfinder von Wengerogue, ich muss natürlich immer den Friesennerz tragen, egal bei welchen Temperaturen.
Ja, stimmt, ja.
Und ihr wisst ja, dass Wengerogue ist ja aufgeschüttet worden hier im
Dubai.
Vor Dubai. Und das heißt, ich habe den Friesennerz an und darunter kann ich natürlich nichts anderes mehr anziehen. Nee, das heißt, ich bin eigentlich komplett nackt und habe diesen Regenparker dann an, diesen gelben, damit ich für die Leute, ich habe auch manchmal noch so eine Wollmütze, wo Schiedwetter draufsteht. Und die habe ich dann hier an, damit die Leute auch nicht enttäuscht sind, damit die dann genau so das Feeling kriegen und so, aber darunter kann man natürlich nicht viel anziehen.
Wann kommst du zurück?
Das überlege ich mal. Weiß nicht, ich bin in meiner Lebensphase, wo ich das praktisch täglich neu verhandle mit mir.
Wie kann sein, also nächsten Dienstag ist Late Night Berlin geht los und du bist einfach gar nicht da.
Wir werden eine Lösung finden.
Sei doch froh, Dienstag. Es könnte ja auch sein, dass er 10 Jahre weg ist.
Ja, stimmt.
Also ich glaube, dass ich bald wieder zurück sein muss,
Ja, frag so mich doch wie immer, wie ich hergekommen bin. Ihr fragt doch immer, wie bist du hergekommen?
Wir haben dafür keine Rubrik.
Frag jetzt immer, wie bist du hergekommen?
Wir haben noch Fragen an Tommy.
Schnell!
Wie bist du hergekommen?
Ja, ich bin Fahrer natürlich, ist auch klar. Möchte ich gar nicht drüber reden. Ich bin ein Fahrradtyp.
Das ist die Meldung
jetzt. Ich will ja nicht drüber reden, lass mich in Ruhe, dass ich mit dem Fahrrad gekommen bin.
Achso, Pointen lassen wir jetzt ganz weg.
Nein, ich bin mit dem Fahrrad.
Bist du mit dem E-Bike gekommen?
Nein, ich bin so ein ganz normales Fahrrad. Ich bin doch ein Fahrradfahrer, wollte ich da nur noch mal kurz sagen.
Wie weit ist deine Wohnung?
Ich trage so eine ganz kleine Mütze.
Wie weit ist die Wohnung entfernt?
5 Kilometer bestimmt.
Glaube ich nicht.
Ich trage so eine ganz kleine Mütze und ich bin Fahrradtyp jetzt. Wegen der Umwelt, natürlich, ist doch klar. Ich kann doch nicht so eine kurze Entfernung mit einem Auto fahren, was viel Benzin verbraucht.
Hast du den Porsche verkauft?
Was?
Hast du den Porsche verkauft?
Nein, jetzt nicht in dem Sinne.
Also, aber ja, was hast du für eine Mütze? Hast du so eine kleine Stoffmütze? Ja, so ganz früher, kleine Mütze. Früher hat man doch immer, wenn man beim Famila war mit seiner Mutter zum Einkaufen, dann hat man als Kind immer so eine kleine, so eine ganz billige Mütze bekommen, wo vorne so ein bisschen Papier im Schirm war und hinten war die einfach nur so ein ganz billiger, dünner Stoff und so und die hat sich dann immer selber so hochgeklappt und so. Und das war etwas, wo man sagt, naja, immerhin hast du eine Mütze und mehr war es nicht.
Nein, das
mittlerweile sind diese ganzen Fahrradmützen sind alle genauso wie diese billigen Ikea, diese Famila-Mützen, die ich früher beim Einkaufen geschenkt bekommen habe, am Werbestand.
Genau so eine,
so eine Mütze hast du auf.
So eine habe ich auf. Und das Entscheidende ist, es gibt zwei Sachen. Wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder wenn man im Bio-Supermarkt eingekauft hat, ist man für eine halbe Stunde ein unglaublich viel besserer Mensch als alle anderen. Und das ist eine moralische Überlegenheit, die muss man alles spüren und wissen lassen. Und so darf man dann eine halbe Stunde durchs Leben gehen.
Das machst du immer.
Na ja, doch, das schon. Das machst aber du nicht, immer. Aber ich berufe mich dabei selten darauf, ein Umweltwohltäter zu sein.
Es wäre mal eine News, wenn du mal demütig vom Bike steigst.
Wie, aber
für eine halbe Stunde bist du dann ein ganz normaler Typ.
Aber da müsst ihr, also was ist das Verkehrsmittel, damit man sich demütig fühlt?
Eine Harley.
S-Bahn.
Ein Fahrrad.
So, okay.
Du musst eigentlich von irgendwas runtersteigen, wo selbst du dich schämst. Nein, wo selbst du dich
ein hohes
selbst
Ross.
Du dich schimpfst. Ein hohes Ross oder eine Harley Davidson. Weißt du, eigentlich, dass du richtig auf den Hof knatterst und dann einfach mit gesenktem Haupt irgendwie probierst du in dein Büro zu kommen, ohne dass einer fragt, was das jetzt sollte. Und diese Demut, ich glaube, das meint Thomas.
Fändest du es besser spielen, wenn ich mit einem hohen Ross kommen würde? So einem weißen hohen Ross jeden Morgen?
Es wäre konsequent. Ich würde da würde ich applaudieren für die Konsequenz.
Also willst du mir erzählen, Schmitti, dass du noch nie im Bio-Supermarkt für 50 Euro zwei Äpfel gekauft hast und gedacht hast, ja Leute, hier die braune olle Tüte, die fast durchreißt. Hier, guck mal hier, nicht von Lidl. Hier, ich, guck mal, Stichwort Jesus. Hast du noch nie gemacht, willst du mir sagen?
Nee.
Nee? Ja, so zwei Zwiebeln, 30 Euro und gedacht, hier Leute, guck mal, die Zwiebeln hier.
Nee.
Nicht liefern lassen.
Mehr, Herr Bart. Genderst du jetzt auch nicht mehr?
Nein!
Nee,
nie wieder.
Du warst ja auch bei Schule, ne?
Ja, exakt. Kam da so eine Frau von meinem Programm zu mir. Ob ich gender.
Ja. Jetzt haben wir da so ganz viel nett rumgeplaudert und so und ein bisschen das Urlaubsfeeling, so dich reingezogen langsam wieder in die Arbeitswelt für eine Stunde. Es gibt ganz wichtige News. Es ist so viel passiert in
dieser
Woche.
Aber jetzt nicht mit dem FCK das.
Na, ja, also später. Aber erstmal.
Das hat mich bewegt.
Ui.
Was hat dich denn bewegt?
Jetzt kommt was mit Gefühlen.
Jetzt kommt was mit Gefühlen, wirklich mit Gefühlen. Ne?
Ja.
Wo fühle ich was? Beim Fußball und bei Wurst.
Ah, ich dachte, du wolltest sagen, dass du die heimlich verklopst irgendwie. Nee, darum geht es jetzt noch nicht, ne?
Liebe Freunde, ich weiß gar nicht, wie ich das aufzäumen soll, das Pferd.
Ja.
Ich fange mal so an. Jakob, wenn du im Stadion bist, ne?
Ja.
Und du kaufst dir in der Halbzeitpause, also der frühere Jakob, der kauft sich eine Rostwurst, ne?
Ja.
Was erwartest du als Begleitung?
Du meinst, was ich dann dazu trinke oder was ich da
was ist dazu? Was, wie wird dir die Wurst gereicht?
Ne, wie wird so die Wurst gereicht und dann ist da so ein Ketchup und ein Senfeimer und pump ich da Senf drauf und dann möchte ich dazu ein Bier gern trinken.
Nee, du meinst wahrscheinlich diese dreieckige Toastbrot, was so abgeschnitten
ist? Halt dein scheiß Maul! Ich wusste es, ich konnte die ganze Nacht nicht pennen, weil ich genau wusste, dass das deine Kackantwort ist.
Das mit dem Toastbrot?
Ja. Ich war über Ostern in Niedersachsen.
Sonderbarer Mann,
Mann. Pfeife. Schalt ihn mal ab. Jakob, hör mir mal zu. Halt dich fest, schnall dich an. Das ist jetzt so bequem.
Ja, ich ist bequem.
Ich war in Niedersachsen über Ostern.
Ja.
Am Osterfeuer.
Ja.
Und da ist ein Bratwurststand.
Ja.
Und dann freue ich mich so. Die sehen so richtig gut aus. Da gab es so Krakauer, gab es Weiße. Habe ich gedacht, welche nimmst du als erstes? Auf jeden Fall willst du drei. Und dann macht er das und dann kriegst du das auf so einen Pappteller, kriegst du die Wurst gelegt.
Ja.
Mhm.
Ende. So, und dann habe ich erstmal gesehen, an dem Pappteller war noch so ein Zusatz dran. Also nochmal ein Streifen, den konnte man, das ist Service,
konnte man
abreißen und damit die Wurst festhalten und in den Ketchup tunken.
Weil die das Brötchen sparen wollen?
Die haben kein Brötchen!
Wie bitte?
So bis Hamburg rauf gibt's zur Wurst kein Brötchen. sondern nee. Im besten Fall kannst du dir auch
Das kennst du das so, weil du Norddeutscher bist, Lars?
Ja, ich esse diese fiesen Würstchen da nicht, wo noch der halbe Grill dran hängt, aber ich sehe das manchmal bei Leuten, ja.
Hey, ist das so ein Nord-Süd-Ding?
Ja. Pass auf, ich habe, ja. Also dann haben die so einen kleinen Korb und da ist ein Toastbrot drin, aber nicht mal ein ganzes, das wäre also so halbe, also so in der Mitte, Dreiecke, ja. Dreiecke. Und das kann man auch noch dazu tunken. Und da habe ich mich gefragt, so, was soll das? Da habe ich mal angebracht, ist es nicht sinnvoll, sowas in ein Brötchen zu stecken? Da wurde ich verlacht. Da wurde ich ausgelacht, wie kann ich so blöd sein zu denken, warum sollte man das machen? Eine Wurst, die wird so und so gegessen. Und dann habe ich gegoogelt und es ist wirklich so anscheinend,
das wusste ich nicht,
dass die Geld sparen. Dass die so geizig sind, dass sie
sagen... Das ist keine Tradition, sondern die wollen Geld sparen?
Ja. Irgendwann ist es dadurch entstanden, weil wenn man so ein Fest, ein Sportfest oder was auch immer macht, und ich bin ein Würstchenverkäufer, dann order ich 700 Brötchen.
Aber Schmidt...
Dann werden vielleicht nur 200 Brötchen verkauft.
Aber Schmidt, wunderst du dich denn jetzt noch, dass ihr im Saarland ständig pleite seid?
Wir im Saarland! Die ganze Welt ist...
Im Saarland,
ihr seid die Pleitegeier Nummer 1, frag dich mal wieso.
Im Saarland hast du eine Haltewurst... Ja. Und die Hauptwurst.
Richtig.
Und du nimmst eine
Leona hast du die Wurst.
Genau. Und um die andere Wurst zu halten.
Was ist los mit euch?
Ja, ja gut, aber das ist ja dieses, ne, die Brötchen, die werden weggeschmissen, das ist dann Minus in der Kasse. Und wenn du halt nur diese Würstchen verkaufst, die kannst du wahrscheinlich tiefkühlen oder so, da hast du nie Minus.
Ja, die können halt aus so einer Toastbrot, ist ja klar, aus so einem scheiß Toastbrot-Ding können sie halt so viel rausholen, wie Würstchen verkauft werden. Und den Rest machen sie wieder zu und wird ein halbes Jahr später noch verkauft. Und das Allerperverseste ist wirklich, dass es diesen Streifen gibt. Den gibt's wirklich nur bei euch. Ich will das mal aufklären. Die ganze Welt kennt das nicht.
Ja, weil ihr doof seid.
Nein,
weil
die ganze Welt.
Was seid ihr denn so geizig,
wenn ihr da eure Kohle da durchs Loch schießt, bis ihr praktisch irgendwann noch die letzte Schule zumacht im Saarland? Ja, gerne, ne? Aber wir machen das nicht, ne? Wir investieren in Bildung, in Infrastruktur.
Ihr geizigen Nordmänner. Ihr seid geizige Nordmänner. Hast du das auf Wangerooge auch in Dubai?
Nee, in Wangerooge, da gibt's das ja gar nicht. Gibt's überhaupt keinen. Hier gibt's Fischbrötchen und da kann man natürlich Brötchen dazu machen, weil es geht ja gar nicht anders. Aber
warum esst ihr euren Fisch nicht mehr in der Pappe? In so einem Pappstreifen.
Ja, zum Beispiel Granat kann man auch so essen, das kennt ihr wieder nicht, ne? Und ansonsten gibt es ja, hauptsächlich gibt es ja hier bei uns Rhabarberkuchen. Ach, was erzähle ich euch das davon? Habt ihr keine Ahnung.
Ja. Das ist ja wirklich unglaublich.
Aber du hast es dann doch gegessen und du bist natürlich auch zu einem Osterfeuer hingegangen, in der Erwartung, das sei ein tolles Event oder wie oder was. Was willst du denn bei einem Osterfeuer? Wie doof kann man denn sein, zu einem Osterfeuer zu gehen und zu denken, da passiert was? Da kann man als Sechsjähriger hingehen und sagen, guck mal, was für ein großes Feuer. Uiuiuiui. Aber was willst du denn bei einem Osterfeuer? Da muss man einfach nur aufpassen, dass man nicht in eine der vielen Schlägereien gerät, die dann da rund um das Feuer stattfinden.
Ich wollte eine Bratwurst im Brötchen. Das wollte ich.
Ja, falscher Ort, falsches Bundesland. Ja,
außerdem ist das so irgendwie Gratis-Pyro. Und da war ich dabei. Ich war da und habe gesagt, uiuiui, das ist ja ein großes Feuer.
Hat dir das Freude gemacht, da reinzugucken, wie ein Steinzeitmensch? Ja. Und gesagt, irgendwie fasziniert mich das Geflacker?
Ja, man fängt sofort an zu starren. Das ist tatsächlich
so. Ich war wirklich entsetzt. Du hast ja ein Foto von dem Feuer geschickt. Das ist ja völlig enthemmtes, gigantisches Feuer. Und irgendwie stoße ich da auch so als Deutscher immer wieder so an innere Grenzen. Und mich triggert das fast, dass wir in einem Land leben, wo alles mit so DIN-Normen alles geregelt und gerade war ich wieder beim TÜV und dann ist es aber erlaubt, ein 10 mal 10 Meter hohes, gigantisches, völlig unkontrolliertes Feuer anzumachen.
Ja.
Auf einem Acker.
Das brennt am nächsten Morgen noch. Und die ganze Nacht fliegen die Funken rum. Ist wirklich erstaunlich.
Naja, deswegen macht man das ja auch nicht im August, ne?
Ja,
also es ist ja, jetzt um die Jahreszeit kann man das ja machen. Also wenn es irgendwo brennt, dann da. Ja, das ist normal. Ganz normal.
Ja. Und sag mal, ihr Nordmänner, ne?
Ihr Nordmänner, wir sind nämlich bei Game of Thrones.
Ja, du bist für mich ein Nordmann. Ja,
hinter der Mauer,
Ja, also ich habe die Nachtwache sehr lange gehalten und da habe ich viel Wurst gefressen. Was willst du wissen?
Also, ich sage das aus Erfahrung, jede Region hat ja so seine Lieblingsthemen und ist auf irgendwas besonders stolz, ne? Im schlimmsten Fall der Fleischkäse im Klobus. Aber kann es sein, dass ihr Nordmänner... extrem wirklich einen Kink habt auf Spargel. Es geht den ganzen Tag um Spargel.
Ja,
wo der angebaut wird, wann der angebaut wird,
aber
wo
es den schon gibt, Osten
wo
auch
man
so.
Den schon kauft.
Das ist im Osten auch
nee,
so.
Nee,
so crazy
nee.
Nicht. Wirklich.
Nee, das ist schon, muss ich, also guilty, das ist auf jeden Fall so ein Ding da aus der Region. Spargel ist das A und O, da wird sehr viel drüber gesprochen. Ja,
ist das nicht einfach was 50-Jährige machen?
Nein,
also
jeder.
Also redet man nicht ab 50 die ganze Zeit über Entenfüttern und Spargel?
Die bauen sogar Brunnen. wo so aus Stein gehauen, ja, so eine holde Maid den Spargel serviert. Das ist der Brunnen.
Es gibt sogar die Spargelprinzessin oder sowas.
Ja, gibt's auch alles.
Es gibt so richtige so Wahlen, dann ist einer irgendwie die Spargelkönigin oder Spargelchefin oder so. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so der Spargel des Jahres oder so wird man dann.
Man sitzt im Restaurant und hört am Nebentisch, wie sich die Leute unterhalten, bei welchem Bauer es jetzt schon den Spargel gibt, aber der hat ja irgendeine Drainage, der macht das mit Warmwasser.
Ne, man muss aufpassen, wenn die zu wässrig sind. Das Problem ist, wenn die zu wässrig sind, dann schmecken die nicht. Das ist, und du musst natürlich, weil ich habe früher mal Ärger gekriegt von meinem Vater, weil wenn der rausgegangen ist aus dem Zimmer, habe ich dem die ganzen Spargelköpfe abgeschnitten und weggefressen. Und dann hat er also nur noch den Rest, was man dann so auseinanderziehen kann. So. Und da gab es handfesten Streit. Weil sowas macht man nicht.
Aber ich habe dich, glaube ich, noch nie Spargel essen sehen, Klaas.
Ja, habe ich aber schon oft gemacht.
Ja, bist du auch so Spargel?
Ja. Geil. Ja, es gibt dann ja so unterschiedliche, also entweder machst du das dann mit Buttersoße. Es gibt dann so ein paar Kulturlose, die das dann mit so Sauce Hollandaise essen.
Das ist falsch, auch.
Das ist wohl falsch.
Das macht man nicht. Also
so Speck und Buttersoße.
Ja, genau. Das mit Sauce Hollandaise schmeckt natürlich geil, aber macht man nur heimlich.
Okay.
Darf man nicht vor allen Leuten machen. Gehört sich nicht. Es gibt das und dann gibt es so Grünkohl. Das ist gerade in Oldenburg ein Riesending. Ich habe mal auf einer, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, auf einer Kohlfahrt. Wisst ihr, was Kohlfahrten sind?
Ja. Ja, Sauferei weil der Kohl sprießt oder so.
Genau, und da habe ich meinen ersten Job gekündigt auf einer Kohlfahrt. Da hat mein erster Friseurladenchef, bei dem ich die ersten 7 Monate meiner Ausbildung gemacht habe, der hat dann mangels eigener Freunde, hat er uns als Salon in Anführungsstrichen, also uns vier arme Fackeln da, verpflichtet, an seiner Kohlfahrt teilzunehmen. Und normalerweise ist das ein großes Event mit 20, 30 Leuten, da läufst du mit so einem Bollerwagen durch die Gegend und da wird irgendwie aus unerfindlichen Gründen ständig irgendwas getrunken und ganz am Ende, nachdem man ganz durchgefroren ist, weil es nach dem ersten Frost geschehen muss, dann gibt's irgendwo ein großes Kohlessen, einer hat so ein Schweinchen in seinem Kohl und der ist der Kohlkönig und der muss nächstes Jahr organisieren. Das ist eigentlich lustig, weil da viele Leute dabei sind. Wir sind so mit so 5 traurigen Friseur-Auszubildenden und Auszubildenden und so ein paar Angestellte sind wir da so durch die Region gelatscht und haben dann eigentlich wortlos uns da den Korn reingeschüttet. Aber nicht in einer Freude, sondern eigentlich um irgendwie den Tag vergessen zu machen, schon während er stattfindet. Und dann habe ich irgendwann, weiß nicht, habe ich so gedacht, ich bin hier falsch mit 16. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern kündigen. Und dann hat der Chef gesagt, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Das muss man schriftlich machen. Und dann habe ich das auf so einen Krombacher Zettel geschrieben, in diesem Landgasthof, in dem wir dann gelandet sind. Und dann hat er so wutentbrannt gesagt, wir gehen jetzt. Und ist gegangen und ich saß alleine da, irgendwo 60 Kilometer vor Oldenburg. Und dann habe ich einen Kumpel angerufen und habe gesagt, hol mich doch bitte ab. Und dann hat er mich abgeholt nachts um 1. Und dann waren wir noch die ganze Nacht irgendwo in Oldenburg in irgendwelchen Kneipen. Und am nächsten Morgen habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, ich bin jetzt arbeitslos. Oh. Dann hat er gesagt, warum denn? Sag, weil die mich nerven. Dann hat er gesagt, ist in Ordnung. Nicht so schlimm. Und dann ist der mit mir da hingegangen und hat dann also dafür gesorgt, dass der ehemalige Chef noch meine Berichtshefte unterschreibt, dass mir das angerechnet wird auf meinen nächsten weiteren Job. Dann habe ich ja woanders die Ausbildung weitergemacht. Und dann hat er auch noch dafür gesorgt, dass der mein Trinkgeldschweinchen rausrückt. Ich hatte so ein Schweinchen, wo die Leute immer Trinkgeld reingen. Da waren halt 30, 40 Mark drin.
Ja.
Und mein Vater hat ist dann noch mal reingegangen wie Michael Douglas in Falling Down und hat mein Trinkgeldschweinchen wieder rausgeholt.
Geil.
Hat gesagt, hier herrschen jetzt wieder die Preise von 1962. Tschüss.
Hat dein Vater auch Bushido damals rausgeboxt?
Bei Akro Berlin. Ja, das stimmt. Ja, war da eine lange Geschichte. Er war lange dann vor Gericht. Ja. Aber ist am Ende für ihn gut ausgegangen. Die Familienehre ist wieder hergestellt.
Durfte die Villa behalten.
Werbung.
Heute reden wir mal wieder über unseren Partner Bubble. Und das mache ich wirklich mit großer Freude, weil ich wirklich finde, dass durch Bubble und durch das, was man dort machen kann, nämlich Sprachen lernen, man weit mehr als eine Sprache lernt. Meines Erachtens ist es wirklich so, dass man sich irgendwie so als wie früher bei Computerspielen, wenn man sich so länderfrei gespielt hat.
Stimmt.
Also man kann sich eigentlich durch die Sprache, das ist eigentlich der Schlüssel zu einem Teil der Welt, der einem vorher in gewisser Weise noch verborgen geblieben ist. Man lernt neue Leute kennen, man versteht besser, was da los ist. Man kann sich kulturell besser einfinden. Man lernt eigentlich wesentlich mehr als nur eine Sprache, wenn man eine Sprache kann. Denn am Ende ist das das Eingangstor zu Menschen, zu einer Art und Weise zu leben, die man vielleicht gar nicht so gut kennengelernt hätte, wenn man nicht die Sprache sprechen würde. Und wenn man so denkt, ach, ich bin jetzt vielleicht dafür zu alt und kann ich das denn machen und ich kann nicht jeden Tag in eine Sprachschule gehen, wie soll ich das denn integrieren in meinen Alltag, dann kann man mit Bubble das ganz entspannt machen, denn das ist eine Sprachlern-App. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, vielleicht fehlen euch noch ein paar zusätzliche Informationen. Es gibt unglaublich viele verschiedene Sprachen, die ihr lernen könnt, also zum Beispiel Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, also 14 Sprachen gibt es da. Könnt ihr mal schauen, da gibt es alltagsrelevante Themen, kurze realistische Dialoge und es sind kurze Lektionen, die in einer App immer mal so in den Alltag passen und man kriegt es tatsächlich auf so eine spielerische Art kriegt man es beigebracht und es macht wahnsinnig Bock, es zu lernen, weil man auch natürlich an sich selber und im Umgang mit Menschen, die diese Sprache, die man gerade lernt, hauptsächlich sprechen, lernt und merkt, wie toll man das kann schon.
Und das Irre ist, man kann das Ganze dann natürlich direkt im Leben anwenden. Du, Klaas, lernst ja unter anderem mit Bubble gerade Spanisch.
Sie.
Könntest du denn zum Beispiel mal Bubble dafür loben, dass sie jetzt schon so lange unser treuer Partner sind? Also einfach so ein kleines Dankeschön an Bubble. Dankeschön an Bubble.
Advanced, ne?
Wieso? Gracias, Bubble. Kann sogar ich sagen. No.
Te quiero, ja. Te quiero, Bubble, desde dos años.
Ja.
Dos, quizás, ja. Quizás dos años.
Mhm. Mhm.
Bubble es una
Katze.
Un gato. Eine Katze.
Ja. Perfekt.
Das ist das.
Professional.
Ja.
Nee, was weiß ich? Ich bin unter Druck, kann ich das nicht
Bubble aber ist eine Katze, ist das größte Kompliment. Das größte Kompliment, was man im spanischen Sprachraum machen kann, ist, wenn man sagt, Gema ist eine Katze.
Ja. Oder wie man im Spanischen sagt, im Spanischen ist es nicht die Katze, das Hauptding, sondern man sagt El Gato, es ist eher der Kater.
Ja.
La Gata wäre die Katze, aber man sagt eher El Gato. Das sind aber so kleine Sachen, die lernt man dann. Man hat verschiedenste Dinge, die man lernen kann. Und wenn man sich dann so unterhält, man kennt das ja auch, natürlich kann man am Anfang jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, da irgendwelche großen Vorträge halten oder so, aber man schafft es mit Leuten, die hauptsächlich Spanisch sprechen, die natürlich absolute Fachleute sind, schafft man es, ob das jetzt immer so die komplett richtige Grammatik ist, ist ja auch am Anfang egal, aber man schafft es, so viele Worte aneinander zu hängen, dass der andere weiß, was man will, ja, und was man eigentlich sagen wollte. Und das wird dann immer besser. Und dass man das kann, das liegt daran, dass man praktisch sich auf gewisse Situationen auch oder Begegnungen, die man schon erwarten kann, vorbereiten kann. Mehr als 200 SprachexpertInnen haben diese Lerninhalte erstellt, eben genau auf die Bedürfnisse von Menschen, die wollen, dass man relativ schnell so ins Sprechen kommt. Und das ist individuell auf die Erstsprache des Lernenden abgezielt. Also wenn man jetzt Deutsch spricht als Muttersprache, dann ist der Kurs auch so, dass du als Deutschsprechender Spanisch besser lernen kannst, weil dann auf die Gemeinsamkeiten zum Beispiel mehr gepocht wird, als wenn du jetzt aus dem Finnischen das lernst. Und das finde ich eigentlich gut. Und circa 15 Minuten, ich meine, das schafft man wirklich jeden Tag. Immer zwischendurch sitzt man irgendwo rum, macht irgendwelchen Quatsch. Warum nicht mal was Cooles machen, was trotzdem Spaß macht und einem noch was bringt? Wo und wie oft man lernt, entscheidet man selber. Und da gibt es alles. Da gibt es Podcasts, da gibt es Spiele, Online-Gruppenunterricht. Also es gibt eine Vielzahl von Lernmethoden, kann man sich dann auswählen. Jetzt gibt es eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerung und viele andere Features noch. Also kann man das Lernen individuell nach euren Bedürfnissen, könnt ihr das gestalten und so machen, wie ihr das Gefühl habt, ihr das am besten lernt und es euch am meisten Spaß macht.
Gib Code.
Ich gebe Code. Der Code ist Baywatch, BAYWATCH. Und da haltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von 6 Monaten. Also ihr zahlt 6 Monate und ihr lernt ein ganzes Jahr. Der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, also Bubble Live heißt das, ist nicht im Angebot enthalten. Und das müsst ihr nur wissen dazu, das müsst ihr euch dann noch dazu holen. Aber wenn ihr bubble.com/baywatch eingebt, dann habt ihr diesen Code, den ich gerade gesagt habe, und der ist bis zum 31.05.2024 gültig. Und wenn ihr das nochmal ganz genau euch anschauen wollt, dann guckt bei uns in die Shownotes.
Werbung Ende! Es gibt eine wunderbare Geschichte von Larry David, dem Macher von der Sitcom-Serie Seinfeld. Der hat bei SNL gearbeitet als Autor. Das ist ja so eine große Sketch-Comedy-Sendung mit verschiedenen Promis, die das dann hosten. Da darf mal Kim Kardashian ran oder wie sie alle heißen. Und sein Sketch wurde vom Chef dort, glaube ich, rausgeschnitten oder durfte nicht aufgeführt werden. Das ist eine Live-Sketch-Sendung, eine Riesenshow in Amerika. Und dann hat der den Chef da bestimmt gesagt, diese Scheißdrecksendung, alles Kacke, das stinkt hier, ihr seid alle beschissen, ich hasse euch, und ist gegangen. Und am nächsten Morgen hat er so ausgerechnet, wie viel Geld ihm jetzt flöten geht und dachte, scheiße, scheiße. Und aus genau dieser Anekdote ist dann auch meine Seinfeld-Folge geworden, weil er nämlich dann beschlossen hat, er geht einfach ganz normal wieder ins Büro und tut so, als wäre dieser gigantische Wutausbruch niemals passiert. Deswegen ist er einfach am nächsten Morgen, good morning, und hat sich hingesetzt und einfach so getan, als ob es nie passiert wäre. Und Gott sei Dank haben alle mitgespielt. Und das finde ich so, so witzig.
Ja, das hätte in meinem Fall nicht geklappt, weil ich habe den Chef dann blöderweise habe ich den noch Arschloch genannt in der Nacht. Weil ich hatte nämlich, der Grund des Streits, fiel mir jetzt gerade wieder ein, war, wir saßen dann da drin und wir sagen so, guck mal, muss mir vorstellen, da gibt es so Gemeinschaftskohlessen. Das heißt, da ist eine große Halle in einem ganz traurigen Landgasthof, so kurz 5 Uhr, Fleisch ist mein Gemüse. Ne?
Ja,
am Ende wären noch irgendwie Tiffany's aufgetreten wahrscheinlich. Und dann waren da überall so lange Bänke und da saßen die verschiedenen Betriebe dran, die das dann gebucht haben. Ne? Das waren natürlich immer Betriebe mit 20, 30 Leuten und so lang waren die Tische auch. Und wir waren 5 Leute an so einem ganz langen Tisch und da stand so ein Wimpel drauf, Salon so und so, möchte jetzt den Namen nicht sagen. So, Salon so und so. Und dann saßen wir da so, ganz traurig, hatten uns nichts zu sagen, waren richtig so unmotiviert angetrunken, hungrig, aber eher so, als würden wir saßen da, als würden wir auf den Bus warten. Ne? Das war jetzt überhaupt keine Spannung. Und drumherum war gute Laune sozusagen.
Klingt wie eine Mittagspause.
Und dann hatte ich eine Mütze auf, so eine Schirmmütze.
Ja.
Und dann hat der zu mir gesagt, und da ging der Streit los, hat er zu mir gesagt, ich soll die jetzt absetzen. Hab ich gesagt, wieso? Es ist meine Freizeit, ich kann meine Mütze aufsetzen.
Richtig,
und dann hat er gesagt, wir sind hier ein Friseurfachbetrieb oder so ein Scheiß, hat er gesagt. Wir haben eine, das ist repräsentativ für den Laden. Hier, du musst jetzt diese Mütze absetzen. Dann habe ich gesagt, mal, spinnst du oder was? Repräsentativ für den Laden hier, dass dann nebenan da die Fliesenleger mal rüber gucken und sagen, da gehe ich mir auch mal die Haare schneiden oder was?
Die kommen alles, da nicht mehr hin, weil du, also ja, welcher Friseur setzt du den Cappy auf?
Es hat hier eine repräsentative Alter, ey. Und der hat dann, und man denkt sich schon so, als 16-Jähriger denkt man schon sehr, da du keine Freunde hast, da wundere ich mich ja gar nicht drüber. Und dann habe ich gesagt, ich setze ihn jetzt nicht ab. Und dann bin ich trotzig geworden und daran hat sich dieser Streit entzürnt und das war dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das mündete dann in meiner Kündigung. Und ich bin da, hab mich da nie, ehrlich gesagt, nie drüber geärgert. Dass der hatte auch so komische, zum Beispiel hat er gesagt, vor den Kunden, da waren so zwei, so Omas mal, ne? Vor den Kunden, als wären wir so ein Riesenbetrieb gewesen, darf ich bestimmte Worte nicht sagen, weil das für die nicht schön ist. Zum Beispiel das Wort Müll darf man nicht sagen. Man darf das Wort Müll nicht sagen.
Ja.
Und dann hat er dann so die Haare geschnitten und ich sollte mich mit meiner Kollegin im Raum verteilen, war auch so eine Eigenart von dem, zu zweit, damit wir nicht so auf einem Haufen stehen, damit wir ja nicht miteinander reden. Also wurden wir verteilt, eine stand an dem Spiegel, der nächste stand 6 Meter weiter an einem anderen Spiegel.
Das kann ich aber gut verstehen, weil ich gehe nicht gern in Läden rein, egal was, wo so zwei Mitarbeiter, ne, so eine Atmosphäre verbreitet, als wären die bei sich im Wohnzimmer und labern da so privat und man stört die dann.
Das ist echt scheiße. So ein Arm an der Theke abgestützt, ne, und dann gucken sie über die Schulter, wer da reinkommt.
Exakt, das so.
Deswegen
finde ich es gut, wenn man sich im Laden verteilt. Das
absolut,
ist auch,
da habe ich ja auch gar nichts gesagt, es war ja nur eine reine Dokumentation der Ereignisse.
Ja.
Aber er hat dann zum Beispiel gesagt, wenn er zu mir sagen soll, ich soll den Müll rausbringen. Einer musste immer zwischendurch den Müll rausbringen und dann irgendwie so. Aber nur, wenn er das gesagt hat. Wenn ich zu einem Zeitpunkt Müll rausgebracht habe, wo der einfach voll war, hieß es halt, wie können sie nur, ne? Ich mache hier die Ansagen. Also musste man immer warten, bis er darauf kommt, dass man den, und dann sagt er aber vor den Kunden, weil er das Wort Müll nicht sagen will, um die nicht für ihr Leben zu traumatisieren mit diesem hässlichen Wort, hat er dann gesagt, er hat auch immer zu mir dann so scherzhaft gesagt, Herr Doktor, und dann hat er immer gerufen, Herr Doktor, Herr Doktor. Und dann musste ich so antanzen. Und so musste so ein höfliches Grinsen sagen, ja, was ist? Und dann hat er gesagt, Herr Doktor, bringen Sie doch mal die Geschenke raus, hat er dann gesagt.
Oh.
Ja, und dann musste Herr Doktor den Müll rausbringen.
Das ist Beyond Boomer, ne?
Ja.
Alter,
aber
war so furchtbar.
Da fällt mir was an, weil du sagst, man darf das Wort Müll alles nicht sagen, so weil das dann für die Kunden nicht schön ist, weil die stellen sich dann Müll vor, ne, obwohl die sich wohlfühlen sollen. Ich war jetzt in einem sehr, sehr feinen Hotel und da ist es so, dass die Leute, die da arbeiten, wenn man zum Frühstück auf so eine sehr schöne Terrasse sich setzt, dann fragen die einen, Mr. Lund, how are you doing? Also wie geht's dir?
Mhm.
Die wollen dann wissen, wie es dir geht.
Ja.
Dann habe ich immer gesagt, super, und wie geht's denn dir? Und dann, und das kam dadurch raus, ich glaube, das wird nicht so oft zurückgefragt, haben die immer gesagt, jeden Morgen, fantastic. Und da ist mir klar geworden, ich habe praktisch dafür bezahlt, dass jemand immer sagt, dass es ihm fantastisch geht. Weil natürlich, ich habe da die schöne Aussicht, ich gucke auf die Weite des Meeres und ich will ja gar nicht, dass der mir jetzt sagt, oh Mensch, meine Schwester ist schwer krank und meine Mutter hat nur noch ein Bein. Da würde mir ja das Frühstück gar nicht mehr schmecken so gut.
Frage.
Dann hätte ich ja seine Sorgen.
Frage,
das heißt, ich habe Geld bezahlt, dass es allen Menschen um mich herum fantastic geht. Und das hat mir gut gefallen.
Fair enough. Ich kenne das und ich frage mich, Jakob, wann setzt es ein? Hast du dann selber schon gemerkt, dass du selbst das Fantastic gar nicht mehr hinhörst? Nein. Also du stellst die Frage, how are you?
Ja.
Und guckst dann schon auf dein Frühstücksei.
Nein.
Das ist ja scheißegal, also, weil du weißt, es kommt ja eh nichts.
Nein, nein. Es gibt aber weißt du, es gibt auch in Disneyland, gibt es die Hug Rule. Kennt ihr die?
Nee.
Das ist, wenn Leute diese Disney-Charaktere, ob das jetzt irgendwie Schneewittchen ist oder Chip und Chap oder was weiß ich da, ja. Mickey Mouse, wenn Leute die umarmen, also Erwachsene oder Kinder oder so, dann dürfen diese Charaktere nicht als erster die Umarmung lösen.
Das ist ja witzig.
Das heißt, du kannst die so lange, wie du willst, umarmen und erst, wenn du selber loslässt.
Auch 3 Stunden?
Ja, weiß ich nicht, wie man das ausreizen könnte. Ist das vielleicht so, das ist vielleicht ist, wie Pfahlsitzen im Heidepark.
Ja, genau.
Ja, man könnte das mal ausprobieren, wie lange man sich umarmen kann und wann die Polizei kommt. Aber trotzdem, gerade bei Kindern ist es ja so, dass Kinder das Gefühl haben wollen, sie bestimmen das. Und das finde ich irgendwie süß. Ne? Dann ja. Siehst du teilweise, gibt es auch so Videos dann davon, dass so Dreijährige, die einfach nicht mehr loslassen und so lange geht dann eben auch diese Umarmung. Und ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass in einigen Hotels, in denen ich auch war, dass dann auch so die Management-Regel ausgegeben wird, dass wenn dann mal ein Gespräch entsteht, dass praktisch man immer darauf wartet, dass der Hotelgast das Gespräch beendet. Was dazu führt, dass es manchmal in dem Moment, wo man intuitiv einfach sagen würde, ja, so, ja. Ne, ja. Dann haben wir es auch besprochen, tschüss, ne? Ich, also viel Spaß noch, tolles Essen noch oder so. Ja. Da würde man sich eigentlich voneinander lösen, aber dadurch, dass es diese Regel gibt, entstehen viele, viele Momente, die einfach in Stille darauf warten, dass jetzt einer relativ klar und deutlich sagt, dass das Gespräch zu Ende ist. Was dann am Ende eine völlig unnötige Schärfe reinbringt, die durch intuitive menschliche Verhaltensweisen nicht entstehen würde.
Aber ich weiß,
und das ist eigentlich scheiße.
Das ist total scheiße, weil, also ich muss sagen, dieses gelogene Gespräch, dass ich frage, wie es ihm geht und dann mich daran erfreue, dass es ihm fantastisch geht, das finde ich super. Das gefällt mir als Serviceangebot. Aber was, wovon du sprichst, das finde ich tatsächlich auch unangenehm. Das sind dann so Gespräche, wo da kommt jemand angeschlagen und sagt, ja, Mensch, ach so toll, geht's Ihnen gut, gefällt Ihnen hier alles? Und dann muss man auch so ein ganzes Lügengespräch, was einen selber nicht interessiert, fühlen. Ja, ist ja so wunderschön und ist so herrlich und
waren
fühlt
Sie
sich
schon
so
auf
wohl.
Der Safari, waren
genau,
Sie schon da?
Genau, und das ist so toll. Und hier der Blick ist ja auch wirklich, man muss dann so eine Scheiße schwafeln. Ja. Und will man wirklich aber nur, geh weg, ich will meine Ruhe.
Ja.
Und das nervt.
Und wie löst du das? Wie
weiß
löst
ich nicht. Da hat Klaas recht. Ich glaube, es ist wirklich so eine internationale Luxusregel, dass die nicht sagen können, ja, das war jetzt auch langweilig, tschüss, sondern da entsteht ein regelmäßiger, gigantischer Cringe.
Ja.
Und dann man muss das wirklich so ersticken.
Vor allem, man
in
sitzt
so einer
ja
Stille.
Meistens
man
irgendwo sitzt und die stehen
so
daneben
hoch.
Und da wird das Essen kalt.
Ja, und dann guckt so und denkt so, ja, manchmal
naja,
ist man
genau,
blutvoll.
Da gibt's eine. Aber manchmal hilft es, wenn man so zwischendurch mal wieder ins echte Leben geholt wird. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Freund Ali mal, da waren wir vor vielen Jahren mal auf Hawaii. Und da sind wir so viel so rumgereist und so. Und da haben wir ganz, ganz lange haben wir keine Deutschen mehr gehört, so wie sie so sprechen. Ne? Also es war so, wir haben so wirklich das Gefühl, wir sind so für uns und waren so wirklich weg nach Wochen und so. Und wir unterhalten uns an so einem kleinen Mini-Flughafen gerade, auf so einer ganz kleinen Insel. Unterhalten uns gerade darüber, Mensch, das ist ja Wahnsinn, dass wir so lange jetzt auch gar kein Deutsch gehört haben. Und in dem Moment, in der exakten Sekunde ist hinter uns so ein schwäbisches Pärchen, die sich offenbar gestritten haben, wo sie zu ihm sagt, nein, nein und noch einmal nein. So. Und das war in dem Moment sind wir wieder zurückgeholt worden in die echte Welt. Und da merkt man, das ist auch nicht schön. Also das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, eine Zeit lang in dieser Seifenblase aus rhetorischen Egalheiten einfach dann so drin zu sein. Einfach so Sätze, die man so sagt, so ähnlich wie man einfach ein- und ausatmet und blinzelt und so. Weißt du, so Sachen, die man eben machen muss, trotz dessen man sich entspannt.
Ja, was ist denn das höfliche Pendant zu so haben wir es jetzt für Fatzda?
Man einfach sagt, wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag oder was weiß ich.
So, kommen also so wir zur nächsten Wette.
Ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass man in den nächsten irgendwas einleitet, was man dann machen will. Ich bin hier auch auf Wangerog, bin ich auch hineingeplatzt Also hier war alles wunderschön und so. Und dann bin ich auch reingeplatzt in das Ende eines Streits auf Deutsch.
Ui.
Und zwar bin ich hier in das Fitnessstudio reingegangen. Und da war ein Mann, eine Frau. Und ich wusste nicht, worum es ging. Und die waren irgendwie nebeneinander auf so, haben da so Sport gemacht. Und die kam mir schon so entgegengestürmt, aber weil sie von ihm weg wollte. Und ich hatte praktisch so die Tür auf. Und sie hat die dann so genommen und hat die dann selber für sich aufgenommen. Und ich stand so ein bisschen, hab gewartet, dass sie raus ist. Stand vor der Tür und musste mir dann praktisch noch anhören, wie sie zu ihm sagt, nein, Jürgen, du nervst mich. Und ist dann gegangen und hat die Tür zugeknallt. So, und ich stand dann da und bin dann also rein zu Jürgen offenbar.
Hast du den getröstet?
Nee, eben, das war merkwürdig, weil ich kenne den ja gar nicht, habe den ja noch nie gesehen. Und das war ein ganz kleiner Raum und der guckt mich dann an und ich habe gesagt, soll ich ihn jetzt in Ruhe lassen mit seiner Entwürdigung oder soll ich jetzt wieder rausgehen? Irgendwie damit
mich nervst du auch, Jürgen.
Ja, damit es jetzt nichts gibt, in dem sich praktisch seine Entwürdigung spiegelt. Weißt du, sobald ich da bin, ist die ja noch im Raum.
Der Spiegel,
wenn ich wieder gehe, kann er die praktisch einfach wegdenken sozusagen. Dann ist das so eine private Situation. So. Aber dadurch, dass ich jetzt da bin, bekommt es auf einmal sowas Greifbares und ist in der Welt. Aber ich habe gesagt, was kann ich denn jetzt dafür, dass er sie genervt hat oder vielleicht, dass sie das nur denkt oder so. Mir doch egal. So, es ging irgendwie um die Kopfhörer, habe ich dann mir so gedacht, weil die hatten so mehrere Kopfhörer in der Hand. Irgendwo ging es darum so. Aber das Problem ist, dass ich ihn jetzt natürlich immer sehe hier.
Ja.
Und ich komme immer, der kommt mir immer entgegen. Ich habe nur diese eine Info über ihn. Und das Erste, was ich natürlich immer denke, ist, na Jürgen, nervst du immer noch? Ne? Hast du heute schon wieder genervt?
Ey, du könntest doch mal
die wahrscheinlich ihren Streit längst begraben haben. Alles okay. Ne? Ich meine, ist ja auch schön hier, was will man da groß streiten? Aber das ist die einzige Info, die ich immer habe. Und egal, wo ich den sehe, beim Frühstück, beim Abendessen, auch wenn der so ganz friedlich schwimmen geht oder so, denke ich immer, oh, dann nervt er wieder.
Du könntest ihm doch mal das Gefühl nehmen, du könntest zu ihm hingehen, so einen Arm um ihn legen, sagen, hier Jürgen, noch Mann, ne? Wegen, dass du immer nervst, ne? Mich nervst du nicht.
Na, alte Nervbacke. Hast du heute schon wieder genervt?
Ne? Was irgendwie auch ein geiles T-Shirt. Du nervst, Jürgen.
Herrlich. Ja, sowas passiert da manchmal. Ja, und dann ist man da so drin, ne? Aber gut, das ist dann vielleicht so ein Mikrokosmos, in dem man sich dann auch zurechtfinden muss. Und da gehe ich dann immer, dann hab ich gesagt, also mir geht's fantastic, Jürgen.
Exakt, fantastic.
Ja. Bist du hier durch mit dem Gerät?
Ey, am Flughafen von Catania auf Sizilien gibt es etwas und da läuft man so in diese Halle, wo die Gates abgehen und denkt so, ach, wie schön, oh, das ist ja. Och, das ist ja toll und ja, irgendwie herrliches Angebot. War anders gedacht, weil auf vielen Flughäfen läuft nervige Musik und dort steht ein weißer Flügel. Ein weißer Flügel. Man denkt, ja, herrlich, da kann ein Mensch, der Klavier spielt, kann sich ransetzen und hier sowas spielen. Das ist irgendwie schön. Da ist der Mensch, der tut was für sich, um sich zu unterhalten und für andere. Und mir ist aufgefallen, es ist wie ein Wesenstest. Also ich glaube, dass es viel über dich selber als Menschen aussagt, wie du auf diese Situation blickst. Also bist du ein Mensch, der sagt, ach herrlich, da setzt sich jemand an den Flügel und der spielt was für uns. Ah, sehr schön, ob man das denkt. Oder, und das ist mir über mich aufgefallen, ob man denkt, boah, was eine eitle Sau. Setzt er sich hier hin in die Halle und klimpert da seine Scheiße darunter. Also da will er sich da produzieren, da kriegt man so einen richtigen Hass. Und da habe ich mehr Hass empfunden auf die Leute, die super gut gespielt haben. Die habe ich richtig doll gehasst, die selbstgefällig sich da hingesetzt haben und da so richtig sehr gut losgeklimpert haben. Und noch mehr Hass habe ich aber auf die Leute empfunden, die richtig Scheiße gespielt haben. Ich dachte, was geht denn in dir vor, du dumme Sau, dass du dich hier hinsetzt und dann auch noch Scheiße spielst?
Ich glaube, da muss man
Wie würdest du
einigen.
Das sehen, Schmidt?
Ja, muss man sich ganz klar einigen. Also wenn du da schon eitel rumeierst, ne?
Ja.
Und da musst du es auch wirklich können. Also ja, aber dann, dich einfach hinzusetzen, die Leute noch zu nerven mit deinem Geklimper und wo man denkt, du willst jetzt einfach nur an diesem weißen Ding da sitzen und dass ein paar Hälse sich verdrehen, wer da so kacke spielt, das ist richtig eine Beleidigung.
Aber ich habe über euch beide nachgedacht und ich dachte, dass Klaas ein Mensch ist, der sich daran erfreut, dass jemand da schön Klavier spielt. Und so denkt, ja, oh, das gefällt mir. Und dass du, Schmidt, den sofort wie ich hassen würdest.
Ja,
bei
nee,
mir
es
ich
ist
gedacht,
bei
du
mir
findest das vielleicht schön.
Ja, es kommt wirklich darauf an, was da gespielt wird. Wenn ich das jetzt zu laut oder zu temperamentvoll finde, kann mich das dann auch schnell nerven, so, weil es ist ja auch dann so ein durchdringendes Geräusch sozusagen. Egal, es kommt darauf an, Musik ist ja nicht gleich Musik, es muss einem auch irgendwie gefallen.
Ja.
Was ich aber schlimmer finde, ist, da gibt es manchmal auch so Videos, ob die dann gestaged sind oder nicht, ist ja fast egal. Wenn da so einer spielt, denke ich mir immer noch, ja, soll er mal spielen. Da denke ich, da bin ich noch entspannt, weil das ist ja erstmal so, klingt auch schön. Aber wenn dann einer sich berufen fühlt zu sagen, kannst du den und den Song, ich würde dazu singen.
Ja, oh Gott. Oh,
ja, das ist das Allerletzte. Ja, aber dann kommt einer und singt dann da irgendwas in der Hoffnung, da bleiben Leute so wie gebannt vor Rührung mit der Einkaufstüte in der Hand stehen und müssen erstmal weinen, weil das so schön gesungen ist. Und eigentlich klappern die da eine Mall nach der anderen ab und tun überall so, als wäre es denen gerade so passiert. Dabei googeln die morgens, wo steht hier ein Klavier? Und da gehe ich jetzt hin und möchte so mit dem spontanen Auftritt. Das ist wirklich 5 vor Flashmob und finde ich verachtenswert. Sie nehmen so einer Rolltreppe da irgendwie so besondere Momente zu schaffen. Halt die Fresse, Alter.
Ich finde, das kann man auch ganz klar sagen. Das ist, es gibt ja auch diese Videos, wo dann irgendwelche Promis hinkommen. So als Überraschung, ne? Und sich auf einmal neben ihnen ans Klavier setzen und mitspielen oder dazu singen. Und ich finde, da kann man ganz klar sagen, und das gilt weltweit, ab der Kategorie Ed Sheeran ist das cool. Mhm. Ja. Und darunter, also ich will denen allen nicht zu nahe treten und die haben es auch nicht gemacht, aber so ein Bosse oder Vincent Weiss oder so, nicht solche Videos aufnehmen, niemals. Ab Ed Sheeran,
Und das aber auch nicht machen, auch ohne Video. Also auch da die Leute, die einfach bloß mal eben zum Rewe müssen.
Ja, wenn die das in Catania da rumtrellern, ist mir das wurscht, aber ich will es nicht sehen in meinem Feed.
Aber wenn dein Flughafen wäre, würde dich das schon interessieren. Stell dir mal vor, beim BR, man will einfach nur so zur Arbeit und muss da irgendwo hin, das macht auch gar keinen Spaß, es ist viel zu früh am Morgen und da steht da so einer, so, der sich auf seinen Urlaub freut und fängt da an zu nerven da mit seinem Geklimper.
Aber würdet ihr, wenn ihr Klavier spielen könntet, wie Lang? Würdet ihr euch im Flughafen da hinsetzen?
Nein.
Und das machen?
Nein.
Nein.
Weil die Leute machen das auch, das unterstelle ich denen, die lieben den Effekt, ein Typ mit so einem Hoodie und so einem Rucksack noch so auf, der wollte so den Effekt erzielen. Oh, das hätte man nicht gedacht, dass der ja so gut Klavier spielt. Mhm. Und da habe ich bewusst nicht hingeguckt, vor Wut.
Also, aber das ist das Missgönnen von Aufmerksamkeit. Das ist aber übrigens, das hast du dir als Berliner hast du das im Blut. Ja, das Missgönnen von Aufmerksamkeit ist übrigens auch ein großer Teil unserer Kultur in Berlin, dass jeder machen kann, was er will, was ja schön ist. Ja. Aber das ist in Berlin so stark verstärkt, dass du wirklich, also selbst wenn du Aufmerksamkeit haben willst, wirst du sie nicht bekommen und du kannst machen, was du willst. Du kannst dir eine Silvesterrakete ins Ohr stecken, währenddessen nackt auf einem Fahrrad und einen Helm auf dem Kopf und rückwärts irgendwie in die Spree fahren. Die Leute werden sagen, ja, wenn er meint. So, das ist dieses Missgönnen, extra dran vorbeigucken. Das haben Berliner halt perfektioniert und dafür funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Mhm. Aber ich finde auch, also dieser Hollywood-Art, ne, man nimmt die Brille ab, ist eine ganz schöne Frau auf einmal, oder der Typ in diesen Klamotten, dass der jetzt mit seinen Maurerpranken da so toll Klavier spielen kann, das hätte man ja nicht gedacht. Und dieser auch, also plumpe Kontrast, den man da probiert herauszuarbeiten, das finde ich auch frech. So einfach bin ich auch nicht gebaut.
Tja, wirklich.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken,
man kann putzen.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart süßen, viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz. Und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man mal überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllung statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben. Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/meinZahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/meinZahnschutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist ja reingepackt.
Ist ja reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende!
Ich finde, es ist unsere Pflicht, als Medienpodcast aber auch über die Meldung der Woche zu reden. Ihr ahnt es ja, ne? Wir haben ja alle schon, wir haben es ja alle gesehen. Ich werde wirklich von Familie, von Freunden drauf angesprochen, ob ich irgendwas wüsste, ob ich da irgendwie mehr zu sagen kann, ich weiß es nicht. Alles, was jetzt kommt, ist reine Spekulation. Aber was sagt ihr zu dem Raab-Video?
Es geht darum, dass Philipp Amthor umgefallen ist bei der Pressekonferenz, ne?
Genau. Das Raab-Video.
Ja. Also ich finde das erstmal...
Muss man erklären? Nein, muss man nicht. Das haben ja genug erklären. Leute gesehen.
Hat ja jeder, glaube ich, mitbekommen über Ostern ein Video mit Elton zusammen, das eine Art Stefan Raab-Comeback nach 10 Jahren verspricht. Und am 1. April wird die Erzählung praktisch kompliziert mit der Tatsache, es wird, ich glaube, am 14. September ein Boxkampf geben, Stefan Raab gegen Regina Halmich. Und mehr weiß man erstmal nicht. Ich glaube, was man aber feststellen kann, ist, dass man nicht einen Boxkampf ankündigen kann und dann nicht kommen. Oder weißt du, du kannst, glaube ich, also es steht auf jeden Fall fest.
Ja.
In dieser Halle in Düsseldorf. Ich glaube, es ist auch dieselbe Halle, in der damals das ESC, der ESC stattgefunden hat. Wird es diesen Boxkampf geben? Stefan Raab trifft ein drittes Mal auf Regina Halmich. Und das steht fest. Was man nicht weiß, ist, wo das Ganze zu sehen sein wird.
Wo und warum? Also ich meine, Stefan Raab kommt nach 10 Jahren zurück und ist jetzt 58, vielleicht 59 bis zum Boxkampf. Warum?
Also ich glaube, dass man jetzt auf jeden Fall mal ein Ding haben muss und mit 10 Jahren Anlauf und so, und das ist ja auch irgendwie ein todsicheres Ding, dass die Leute, die gucken das ja noch nicht mal wegen dem Boxkampf, sondern man könnte einfach ankündigen, um 7:45 veröffentliche ich ein Bild als Stefan Raab, wie ich jetzt aussehe, in echt.
Ja.
So, und ich sage 3 Sätze in die Kamera und bin dabei zu sehen. Nach 10 Jahren Fernsehabstinenz würde das schon reichen, um einen Einschaltimpuls zu haben, der riesig ist. Ja. Wenn du den Einschaltimpuls dann nicht auf 2 Minuten runterbrechen willst und wenn du jetzt dir auch keine komplette Show ausdenken willst, wo du jetzt ein neues Showkonzept, weil darum geht's ja gar nicht. Bei einem Boxkampf geht nicht um Konzept, da geht's einfach um einen Boxkampf. Den kannst du auch gut inszenieren. Das heißt, alle Show-Elemente, die du normalerweise in großen Shows hast, also Openings, Licht, Spektakel, Musik und so, Feuer, Pyro, das geht auch alles bei einem Boxkampf. Dafür muss man sich aber keine neue riesengroße Show ausdenken, die dann auch 5-mal im Jahr kommt, an der man dann gemessen wird und so, sondern das ist ein ganz klares einmaliges Event. Und was du damit machen kannst, ist natürlich, alten Wein in neue Schläuche. Das heißt, du kannst dir dann überlegen, ob du mit diesem sensationellen Event, was es definitiv werden wird, da werden 15 Millionen Leute zugucken. Das wird, ich sag mal, das wird, Wetten, das Qualitäten haben zu den guten Zeiten. 100%ig. Wo die zugucken und wie die zugucken, ob im klassischen Fernsehen oder Streaming oder vielleicht sogar auf eine komplett neue Darreichungsform, die jetzt erst möglich ist, die es vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben hat, dafür brauchst du ein stabiles Event, wo du dir schon mal keine Gedanken darum machen musst, ob das ein Erfolg wird, sondern du machst dir dann Gedanken darum, wie bringe ich das zu den Menschen und wie kann ich mit dieser Neugier darauf dafür sorgen, dass vielleicht auch ein neues Geschäftsmodell angenommen wird, was ich dann für mich nutzen kann, was ich alles vollkommen legitim finde. Und ich glaube, da wird alles befriedigt. Die Menschen, die das sehen wollen, werden das sehen, was was sie wollen. Sie werden es aber vielleicht nur in der Zweit- oder Drittauswertung im klassischen Fernsehen sehen, sondern es wird, und das kann man ja nur vermuten, irgendwie anders zu den Leuten kommen. Und das reicht praktisch, um die Leute zu motivieren, mal neu zu denken und nicht einfach auf die 5 zu drücken und zu hoffen, dass da auf RTL oder auf Pro7 oder auf Sat1 irgendwas kommt.
Ich muss nur sehen, ich merke an mir, dass in mir total zwei Seelen wohnen. Also ich bin ein riesen Stefan Raab-Fan immer gewesen und auch bis heute, habe die Sendung wahnsinnig gern geguckt, habe einen riesen Respekt vor der Show-Lebensleistung, also unglaubliche, den Eurovision Contest zu gewinnen, eben nicht nur etwas zu gewinnen in einem Land, wo du schon der King bist, sondern wirklich zu sagen, hier, ich schicke jemanden und ganz Europa stimmt ab und der gewinnt dann, was Deutschland ja lange Jahrzehnte nicht gelungen ist, unglaubliche Leistung, dann die Wahlsendung moderiert, das Kanzlerduell und tausend weitere Verdienste, die wirklich das Element Unterhaltung und Show auf eine völlig in Deutschland neue Weise erzählt haben und gedacht haben. Und da war ich immer Zeuge gern von am Fernsehgerät, habe das alles sehr gern gesehen. Und ich war auch mit großem Respekt dabei und großer Bewunderung bei dem Schritt dabei, als er gesagt hat, so, jetzt ist Schluss, ich bin weg. Und ich hatte großen Respekt und große Bewunderung dafür, mit welcher Konsequenz er das durchgezogen hat, wirklich weg zu sein. Ich konnte gut verstehen, dass er hinter den Kulissen weiterarbeitet, weil ich glaube, wenn du ein Herz fürs Fernsehen hast, dann willst du das nicht aufgeben, dann macht es dir weiter Freude, kreativ zu denken, du willst da Teil von sein, das eint uns ja auch alle, kann ich total nachvollziehen, aber ich fand immer besonders die Konsequenz, mit der er zu dieser Entscheidung gestanden hat, zu sagen, ich brauche es nicht mehr vor der Kamera zu performen, ich denke mir gerne
davon aus. Es gab kein Foto mehr, nichts.
Gab nichts, also, und das hat auch gut funktioniert, ja. Und das über 10 Jahre, Wahnsinn, und ich finde, es muss doch einiges jetzt passieren, damit du sagst, ich komme jetzt zurück, ich nehme diesen Schritt, der mir eigentlich schon gelungen ist, Haken dran, super classy gelöst, den nehme ich jetzt zurück. Mhm. Und dann merke ich aber auch und denke manchmal, sieht man das zu Allmann-mäßig, so dieses, der ist zurückgetreten, jetzt soll der da auch wegbleiben und er soll jetzt zu Hause hocken und der soll das jetzt durchziehen, weil da hat hier Thomas Gottschalk bei uns im Podcast mal erzählt, ja Leute, mir macht das Spaß, die Leute wollen das sehen, warum soll ich denn aufhören? So, ja. Und auf der anderen Seite denke ich eben, ist ein Boxkampf innovativ als Idee genug?
Nee, darum geht es ja eben. Darum geht es nicht.
Ich verstehe das Argument zu sagen, ein Boxkampf ist im Konzept so einfach und klar, da brauchst du nicht keine Erklärung, keine Übersetzung.
Du wärst doch dumm, wenn du jetzt hier den großen Innovationsvergleich hier aufmachst, ohne Not.
Das ist mutlos. Moment mal, das darfst du nicht verwechseln. Du darfst nicht verwechseln, es ist mutlos. Also nochmal.
Wieso, da kriegt er richtig auf die Schnauze? Das hat doch auch mit Mut zu tun.
Schlägt
ihn zu Kartoffelbrei.
Und ist das die Idee, die so einfach und wenig innovativ ist, dass man sagt, daran hänge ich jetzt ein Comeback? Das ist doch, am Ende ist es doch mutlos. Mutig wäre doch ein Comeback zu sagen, ich bin wieder da. Das ist mein komplett neues Sendungskonzept, hat man noch nie gehört, noch nie gesehen. Und das biete ich jetzt an. Ich setze alles auf eine Zahl. Und wenn das dann klappt, da bin und bleibe ich der King.
Darf ich auch was sagen?
Aber auf was zu setzen, was so letztendlich trivial ist, wenn Joko und Klaas sagen würden, wir hauen uns jetzt im Ring auf die Schnauze, jeder hat seine eigene Kampftechnik mitgebracht und wir hauen, dann wollen das natürlich auch die Leute sehen, aber ist das eine innovative, kreative Idee? Ja. Fragezeichen.
Also da habe ich mir auch, wie glaube ich alle, irgendwie so die Frage gestellt, ist es das wert, wenn man so, also will nicht zu nahe treten, aber mit knapp 60, ich weiß nicht, wie alt Regina Halmich ist, einer 50-Jährigen aufs Maul hauen, das ist das Comeback. Aber das ist, glaube ich, wir vermuten nur, wir wissen es nicht, wir vermuten nur, dass er einfach, das hat ja Klaas schon angedeutet, das Event braucht ein todsicheres Ding,
ja,
was, wie Klaas sagt, ja, Wetten, dass Qualität hat. Für den einen Moment, wo er auch nicht in der Pflicht steht, davon mehrere Folgen zu machen, der kann danach auch wieder 10 Jahre verschwinden.
Ja.
Und es ist vielleicht im Ursprung ein Gedanke, wie man eine neu gegründete Produktionsfirma mit einem Bumm auf die Bildfläche stellt und irgendwie natürlich auch durchs Jahr kommt finanziell. So, das ist das eine. Das andere, glaube ich, dass es hier, dass er sich das sagt, so, es geht mir nicht drum, innovativ im Inhalt in dem Moment zu sein, sondern was ich versuche, ist innovativ in der Darreichungsform zu sein. Also wie bringe ich das Produkt, das jeder haben will,
Aber dann geht's nur um Geld. Wenn du dann sagst, du machst eine Seite und dann kostet irgendwie 20 Euro, sich das anzugucken, dann ist das vielleicht ein, aber das ist ja auch kein neuer Weg. Ich meine, das ist ja,
Aber jetzt mal eine Sache.
Von der TV-Produktionsfirma ist das neu. Wir haben auch noch nicht gesagt, so, wir machen total die Welt Pay-Per-View. So.
Nein, das ist total neu. Und du müsstest, das finde ich nämlich auch, das ist das absolut Innovative daran zu sagen, alle reden seit 5 Jahren davon, oder seit 10 Jahren davon, dass sich die Medienwelt wandeln wird. Wir kriegen das alle mit und so. Und trotzdem, gibt es momentan immer nur so die Wahl, ist es Streaming, ist es lineares TV und kann man irgendwie per Werbung on Demand was machen, so, ne? Aber zu sagen, wir schaffen jetzt eine so große Begehrlichkeit, um einen völlig neuen Darreichungsweg zu etablieren.
Was
sozusagen
ist denn daran für euch und neu? Das hat die Bild-Zeitung letztes Jahr gemacht. Haben sich Promis für Geld auf die Schnauze gehauen.
Hör doch mal zu. Ja, du redest schon wieder über die Inhalte, das ist doch völlig egal. So, es ist völlig egal. Und wenn jetzt das große Volksbegehren wären, man will nach 10 Jahren sehen, wie Stefan Raab Frikadellen macht, dann würde man das genauso hernehmen, wenn man einfach weiß, und das ist ein Gespür auf einer ganz anderen Ebene, wenn man einfach weiß, was wollen denn die Leute sehen? Möchten die jetzt eine Innovation sehen oder wollen die jetzt schon, also es ist doch auf der anderen Seite auch genauso ein gutes Gespür zu sagen, mal egal wie man das jetzt inhaltlich oder geschmacklich bewertet, das ist das, was alle sehen wollen und damit kann ich praktisch die Leute dazu motivieren, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, ob sie mal auf eine andere Art und Weise sich das anschauen und denen praktisch anhand dieses einfachen Beispiels mal beibringen, wie schön das sein kann. Und natürlich wird das nicht das Letzte sein, was auf dieser, also das ist ja auch alles nur eine Vermutung. Könnte man so machen. Vielleicht geht es auch einfach nur darum, einen Big Bang zu machen alle 10 Jahre. Kann auch sein. Es kann auch einfach sein, dass es einfach Spaß macht. Also weil ihr zwei seid ja jetzt auch nicht in erster Linie vor der Kamera. Mit Ende 40 zu sagen, das war's jetzt und zwar für immer, so, ne, dass man sich vielleicht seine Sachen besser aussucht oder dass man anders arbeitet als mit 25. Das finde ich nachvollziehbar. Aber sozusagen jetzt für immer auf gar keinen Fall mehr, fände ich zum Beispiel aus meiner Perspektive eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Mhm. So, dass man dann so ein Dogma auflegt und so. Also ich kann auch verstehen, dass man einfach sagt, ey, ich möchte mal wieder, dass wieder was los ist.
Ich glaube, der wirklich der Schlüssel ist, wenn du irgendwie ein neues Geschäftsmodell siehst, und ich glaube, darin sieht er in irgendeiner Form, ist auch die Vermutung, in irgendeiner Form halt einfach die kreative, er hat die Macht, er hat den Namen, er hat die Meldung nach 10 Jahren und er muss das Produkt bringen, das todsicher einfach das generiert. Wenn er jetzt Autoball 2 spielen würde oder das Ding des Jahres erfunden hätte, das interessiert keinen, bis sie es wissen, was das für eine Show ist. So, ich glaube, selbst wenn du sagst, so, es ist eine neue Show mit Stefan Raab, das gucken viele, da würden auch viele für bezahlen oder die Streaming-Dienste würden viel dafür bieten, aber für Boxen weißt du einfach, das ist eine todsichere Sache, wie du das vermarkten kannst, du machst die Halle voll mit Tickets, das wird 15 Millionen haben, das hat er mit keiner anderen Show, außer er würde jetzt sagen, ich richte den ESC alleine aus, so. Und ich glaube, da geht er einfach auf Nummer sicher, um auf der anderen Seite was zu riskieren. Aber er riskiert nichts, weil das Boxen so safe ist. Aber ich glaube auch, das Hauptding ist, er macht einen Knall, fährt da einmal mit irgendeinem, mit einem Jet da, fliegt er durch die Halle und macht den ganz großen King of Kotlet. Und danach hat er die Möglichkeit zu sagen, ach ja, komm, ich bleib jetzt dabei und denk mir für nächstes Jahr wieder ein Event aus. Oder ich lasse es.
Nochmal, ich verstehe das alles. Ich verstehe nur nicht, worin ihr die Innovation siehst. Das Boxkämpfe, Manny Pacquiao und so weiter, das ist seit 10 Jahren, 15 Jahren.
Tatsache, du vergleichst gerade einen Boxkampf entweder mit irgendwelchen Schrottis da, mit irgendwelchen Love Island Hanseln da, die da von so Helmut Werner da hingemanagt werden, dass die sich da da auf die Tattoos kloppen. Ne? Das ist so die eine Welt. Das ist aber natürlich uninteressant. Das ist einfach uninteressant für alle Leute, weil das ein sehr spezielles, sehr trashiges, das ist so, also kurz nach dem Wrestling in der Lugner City. Na. So, dann gibt es die richtigen Boxkämpfe, die Sportfans und Boxfans in aller Welt anziehen und dann gibt es einfach sensationelle Events. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, dass Mike Tyson gegen Logan Paul boxt, hat das mit Boxen nur ganz am Rande was zu tun. Das ist natürlich anders vermarktbar und wenn du dir jetzt sagst, dass du so einen Andy Kaufman-Move halt irgendwie nochmal machst und sagst, ein Mann boxt gegen eine Frau, das hat irgendwie auch in der deutschen TV-Kulturlandschaft seine Geschichte, eine Historie, die man erzählt, verbunden verbunden mit dem Comeback. Ich sage dir, es geht nicht um den Boxkampf an sich. Irgendwas musst du dann da machen, 3 Stunden, damit es überhaupt so lange geht. Eigentlich ist die Messe gelesen nach den
das
ersten 15 Minuten.
Alles.
Ja, eben genau.
Aber, und das aber ist ich daran, verstehe nicht das die Innovation, aber, nee, aber, die da aber so rein geheimnis
wird. Nein. In die Geheimnisse in die Sache an sich, in das Event gar keine Innovation rein, sondern, das habe ich auch von Anfang an gesagt, die Innovation ist für den ganz normalen Fernsehmarkt. Also für den Fernsehmarkt, und das gibt es weder, das gibt es einfach nicht. Es gibt es nicht, dass eine einstige Privatfernsehgröße in der Form, als wenn du jetzt sagen würdest, Wetten, das geht jetzt weiter über eine eigene Plattform, wettendass.de, und da bezahlst du dann irgendwie 8 Euro und kannst dir dann Wetten, das angucken. Das gibt es eben nicht. Und das gibt es, zum Beispiel hat sich das in der Comedy irgendwann mal so etabliert, dass bestimmte Comedians ihre Programme selber verkaufen. Über, auch vollkommen ohne andere große Streamer und ohne Apple und ohne Netflix und so. Die zeichnen das selber auf, stellen das auf ihren Seiten hin und da kannst du es dir dann angucken. Die machen das Ticketing selber, die machen die weitere Sache selber mit irgendeinem Bezahlsystem. Und das gibt es eben so nicht. Und zu sagen, ich mache mir jetzt unabhängig und ich bin mein eigener Sender als ehemalige Privatfernsehgröße, da musst du ja irgendwo den ersten Schritt machen. Und davon wird immer so lange gesprochen, man sei sein eigener Sender und warum sollte ich entweder mich YouTube oder Netflix oder ProSieben oder RTL oder sonst wem unterordnen, sondern ich bin das jetzt selber, weil ich ja eigentlich alles habe, was ich dafür brauche. So, und das gibt es nicht. Und da musst du irgendetwas schaffen, um einmal diese Struktur zu etablieren. Und dafür wärst du bescheuert, wenn du da jetzt gleichzeitig noch ein wahnsinnig innovatives Konzept anbieten würdest, was vielleicht sogar in der Erwartung der Menschen, die du generieren willst, fast ein bisschen verwirrend ist, wenn du sagst, da kommt jetzt irgendeine geheimnisvolle Show. Ja, sondern du willst denen eigentlich mehr oder weniger genau sagen, was sie kriegen.
Wenn der jetzt sagen würde, ich mache Wok-Rennen, ne?
Das verstehe ich, das wäre zu langweilig, interessiert keinen. Aber ich finde halt, irgendwie bin ich so ein bisschen unterwältigt. Mr. Beast zeigt, man braucht keinen großen Fernsehkanal, um gigantische Produktionsbudgets zu haben, um genau das zu machen, was der cool findet. Da wird mehr Geld rausgeschmissen, als jeder TV-Sender jemals überhaupt zur Verfügung hätte. Es gibt Streaming, Monte verdient sich den Arschgold mit den Streams, die er anbietet, wo er auch, wenn du so willst, sein eigener Sender ist. Ja, er nutzt eine Plattform wie Twitch, aber wahrscheinlich könnte auch Monte sagen, ab jetzt habe ich Monte TV. Das ist eine Internetseite und da könnt ihr das gucken, ja. Also deswegen, ich
bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt,
das Besondere ist, dass ihr sagt, er hat seine Wurzeln im TV und bietet jetzt vermutlich eine eigene Plattform.
Es wäre insofern das erste Mal so. Und dafür nimmst du jetzt natürlich, wenn du jetzt immer so einen Schritt gehst und jetzt einfach sagst, du willst jetzt komplett alles alleine machen. Das sind ja alles nur Vermutungen. Ja,
das wird so sein.
Ja, aber wer
vielleicht
weiß,
läuft einfach bei RTL raus. Und fertig. So, kann auch sein.
Ja,
ne?
kann auch alles sein, so, ne? Aber das wäre zumindest mal was, wo man irgendwie verstehen könnte, dass man sagt, das probiere ich jetzt mal aus, weil wenn einer die X- und Y-Achse, die notwendig ist, zusammenkriegt für sowas, dann ist er das.
Oder er verkauft die Rechte mehrfach. Also jetzt wie DFB-Pokal lief ja in der ARD und auf Sky. Also vielleicht gibt es da irgendeine Kombination, Streamer, lineares TV, irgendwo da muss eine Innovation stecken, sonst denke ich mir auch so, why? Naja, also wenn es jetzt einfach nur auf RTL läuft, dann denke ich mir, warum?
Das muss schon eine eigene Plattform sein, aus meiner Sicht. Und da muss das laufen als Kickoff für mehr. Und da müssen sich deswegen Leute anmelden. Die müssen dann 20, 25 Euro zahlen für diesen Abend. Und dann muss man
aber
schaffen...
Aber nicht mehr.
Aber da muss man schaffen, genau mit anderen weiteren Sendungen und Angeboten das am Leben zu halten.
Das wird nicht funktionieren.
Oder auch so würde ich mal prophezeien, dass man auch mit so einer Plattform, auch wenn man das nur für diesen einen Abend überhaupt nur alles programmiert, da kannst du ja trotzdem Schweinegeld verdienen.
Ich glaube, darum geht's. Also die machen das und die machen dann nächstes Jahr nochmal ein Event. Vielleicht versuchen sie auch irgendwann sowas wie Autoball oder was da zu platzieren. Aber die haben, ich glaube nicht, dass die Kapazität da ist, dass man jetzt so ein Channel bespielt, als wäre es YouTube und rund um die Uhr eigentlich das alle 2 Tage was anbietet. Das wird nicht passieren. Spannend.
Ja, sehr, sehr spannend.
Weil, wie du ja richtig gesagt hast, also oder Klaas, Stefan Raab, egal wie, der begleitet uns unser ganz berufliches Leben, der begleitet unsere Jugend, deswegen haben wir alle mal die Faszination gehabt, so fürs Fernsehen, für die Art von Fernsehen, die wir machen. Wir haben uns da wirklich ja, also das ist ein Vorbild für unseren
Bundesland. Ja, absolut. Ja. Und total. Und das merken wir jetzt auch wieder. Und ich finde es auch, mir macht das auch Spaß, so ja, das alles anzugucken. Ja. Und was das so auslöst und wer sich dann alles dafür interessiert. Und ich finde, dafür macht man das. Und am Ende ist es nicht witzig. Es geht ja um gar nichts. Das ist ja das Allerschönste am Fernsehen und am Entertainment. Entertainment ist immer großer Zinnober und am Ende verzieht der Rauch und es ist nichts passiert. Und das ist eigentlich Unterhaltung. Ja. Und das finde ich so schön. Aus nichts und wieder nichts, aus riesengroßem Quatsch auf einmal so ein Politikum zu machen, dass die Leute darüber reden, dass man darüber spricht, dass man darüber rätselt, so wie wir gerade. Dass man so auf verschiedensten Ebenen einfach so Zeug hat, dass man so ein bisschen was zum Reden hat. Darum geht's eigentlich, dass der Trick ist, die Leute zum Reden und zum Denken und zum Tuscheln zu bringen. So wie wir das hier gerade gemacht haben, wie das in vielen anderen Formen jetzt sowieso gerade rund um dieses Event stattfindet. Wenn du das nicht hinkriegst, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Das heißt, das hier, was wir gerade gemacht haben, ist absolut ein Teil der ganzen Sache, die du ja vorher mit einkalkulieren musst. Wenn es das alles nicht gibt, dann ist das so scheißegal, dass es auch nicht relevant genug ist für richtige Unterhaltung. Und am Ende ist es witzig, dass du so absolut super Quatsch zu was Relevantem erklärst, weil das ist auch Unterhaltung. Dass du auf einmal denkst, boah, das ist ja der schönste Moment meines Lebens. Und dann ist das Konzert vorbei nach einer Stunde und man denkt, was hat sich eigentlich an der Welt geändert? Ja, gar nichts.
Aber das hast du, finde ich, schön zusammengefasst, auch trotz meines Genörgels. Macht es mir irrsinnigen Spaß, hier einfach mal wieder Zuschauer zu sein von etwas, was Unterhaltung ist, von etwas, was passiert. Und selbstverständlich werde ich, egal welchen Betrag bezahlen, um mir das anzuschauen. Ich will das sehen, das ist ja völlig klar.
Ich gucke.
Und genau, ich gucke, besser kann man es nicht zusammenfassen.
Oh Gott, ey, hoffentlich macht er auch sowas, ne? Also wirklich, wenn das wirklich nur auf RTL läuft, ne? Es ist derselbe olle Boxkampf.
Nein,
dann gucke ich auch.
Das ist seine Magie, dass man ihm beides zutraut.
Ja, und ich finde auch nochmal spannend, was du eingangs gesagt hast, Klaas. Also schafft er es jetzt tatsächlich, es sind jetzt noch 2-3 Monate, bis dahin wirklich unabgelichtet, weiterhin unerkannt zu bleiben.
Ach klar, ne?
Weil
weißt du denn, wie
er
das
muss
geht?
Natürlich diesen Moment aufbewahren für diese Sendung, wie auch immer sie läuft, dass man ihn da das erste Mal sieht. Das ist ein ganz großes Puzzleteil von der Faszination. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, wie es rechtlich ist, aber ich könnte mir vorstellen, mit diesem Video im Internet wäre es sicher erlaubt, Paparazzi-Bilder von ihm abzudrucken. Wenn es zum Beispiel ist vor dem Büro oder so. Ne? Also ich glaube, das wird auch nochmal ganz interessant werden, wie er das verhindert, dass es das Bild nicht schon vorher gibt.
Also Jakob, Thomas, wir gucken uns zwar alle Dry zusammen, oder?
Das ist richtig, ja.
So, ich habe noch eine Checker-Frage, drück mal drauf.
Baywatch Berlin Checker-Frage, wir checken das für dich.
So, hier eine persönliche Checker-Frage, die sich aus einer seltsamen Situation im Einkaufsmarkt ergab, hat jemand hier aus dem Saarland geschrieben. Ich wurde zuletzt von einem älteren Mann mit Rollator in einem Einkaufsmarkt angesprochen, den ich definitiv nicht kannte. Er grüßte und fragte mich direkt, wie es mir geht und ob ich noch bei der Sparkasse, in Klammern hab ich nie, arbeite. Ich merkte direkt, dass er mich mit jemandem verwechselte. Da er sich aber so freute, mich zu sehen, habe ich mich nicht getraut, ihm zu sagen, dass er mich mit jemandem verwechselt. Es schien, dass er leicht dement war. Letztendlich spielte ich mit und wir unterhielten uns stattdessen über seine Krankheit, meine Kinder beziehungsweise kurz über die Zeit im gemeinsamen Büro. Er war richtig froh und verabschiedete sich dann sichtlich erfreut. Im Nachhinein frage ich mich, ob ich da richtig gehandelt habe. Vielleicht könnt ihr das mal diskutieren. Also, wenn der Herr, also irgendwie finde ich es erstmal niedlich von dem Jungen da, dass der da so mitgespielt hat.
Ja, so also erstmal fabelhafte nett, ne? Welt der Amelie, ne? Irgendwie so eine Tat.
Das ist irgendwie süß, ne? Dass man so sagt, ja komm, warum soll man den jetzt da rausreißen? Und wenn der Herr jetzt wirklich eine leichte Form der Demenz hatte, wenn man im Umgang mit dementen Leuten lernt man ja, dass es also ab einem gewissen Zeitpunkt auch keinen Sinn mehr macht, sie praktisch aus ihrer Welt, in der sie sich befinden, herauszureißen, weil ja nicht auf einmal so ein Aha-Effekt entsteht und dann ist das alles nicht mehr so, sondern es entsteht vielleicht kurzzeitige Verwirrung, vielleicht ein kurzer lichter Moment, der nichts weiter als Enttäuschung über sich selber hervorbringt und kein gutes Gefühl hinterlässt. Und was will man denn eigentlich? Im Umgang miteinander gute Gefühle hinterlassen. Also, wenn er noch alleine einkaufen war, ja, vielleicht war er einfach nur ein bisschen vergesslich, vielleicht sieht er nicht mehr so gut. Aber so oder so kann ich dir aus meiner Sicht mal sagen, alles komplett richtig gemacht.
Ja, ich glaube, da gibt es kaum zwei Meinungen.
Ja, also ich glaube auch alles, aber Moment. Also alles richtig gemacht und ich finde es auch richtig rührend. Aber was ist, wenn der Typ wiederkommt, muss sich dann unser Checker-Fragen-Einsender irgendwann eine komplette Serie ausdenken, damit er immer wieder das nicht geführte Leben mit diesem Mann weitererzählen. Aus der Vergangenheit.
Die Kinder sind jetzt groß und so.
Genau, er muss praktisch in drei Zeitspulen, muss er jetzt weitererzählen, was alles ihn mit diesem Mann verbindet. Er muss jetzt richtig kreativ werden.
Irgendwann braucht er einen Ghostwriter, ne?
Exakt, der braucht dann eigentlich so ein paar Netflix-Guys, die ihm da jetzt so eine richtige Serie draus zimmern. Wie war das in der Vergangenheit? Vielleicht gibt es noch irgendwie ein mysteriöses Geheimnis. Und das wird, glaube ich, dann doch zur Last.
Ja.
Und wie groß ist die Enttäuschung, wenn er sagt, ey, du, jetzt haben wir seit 7 Wochen, habe ich dir Sachen erzählt und jetzt fällt mir nichts mehr ein und ich kenne dich überhaupt gar nicht.
Ich habe ein schönes Beispiel aber für die Leute in ihrer Demenz praktisch lassen. Ich habe ja meinen Zivildienst im Krankenhaus verbracht, auch viel mit mehr oder weniger dementen Menschen da zu tun gehabt und das ist mal traurig, mal anstrengend und mal ist es aber auch ganz witzig. Und eine Frau, die war wahnsinnig fröhlich, also in ihrer Demenz so und war unerschütterlich fröhlich, weil sie, wie gesagt, auch gar nicht darüber nachdenken musste, dass sie jetzt hier im Krankenhaus ist und was hier alles los ist, sondern die hat sich einfach an den schönen Dingen festgehalten und hat sich in diesen Momenten aufgehalten in ihrem Kopf und es war schön für sie. Und insofern habe ich ihr das eigentlich gegönnt, weil die war sonst eigentlich relativ krank und eine Nicht-Demenz hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass sie sich andauernd um die Realität Gedanken macht, die gar nicht so toll ist. Aber es gab den schönen Tag, als dem ich gelernt habe, man muss sie in ihrer Demenz belassen und da jetzt nicht darum nerven, damit irgendwie besserwisserischem, aber heute ist Mittwoch und so. Und dann kam sie ganz nackt, nur mit einer Tasche um und lief so an dem Schwesternzimmer vorbei, in dem ich gerade saß. Und hat gesagt, tschüss, sie geht jetzt. Und dann habe ich gesagt, hallo, halt, stopp, wo wollen Sie denn hin? Dann hat sie gesagt, ich fahre jetzt nach Weidenpesch auf die Rennbahn. Und dann habe ich gesagt, was denn für eine Rennbahn?
Die ist aber auch schön da, die Rennbahn.
Ja, da gehe ich zur Pferderennbahn nach Weidenpesch. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das, okay. Sollen wir nicht erstmal gemeinsam anrufen in Weidenpesch, wie das Wetter dort ist? Das ist eine gute Idee, das machen wir. Und dann habe ich sie bei Tingeln, habe ich so getan, dass wenn ich telefoniere, habe gesagt, hallo, hier ist der Klaas, ich wollte mal hören, wie ist das Wetter denn auf der Rennbahn? Ach was, nein, oh, das ist ja ärgerlich. Naja, okay. Dann habe ich aufgelegt und gesagt, also, das Pferderennen ist jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben, weil es nämlich regnet. Die Pferde können nicht los, weil es sind überall Matschfitz. Dann hat sie gesagt, das ist ja schrecklich. Wie gesagt, wissen Sie was, Sie gehen jetzt einfach nochmal auf Ihr Zimmer, ich rufe da in einer halben Stunde wieder an, wenn das Wetter besser ist, dann hole ich sie. Ja. Dann hat sie gesagt, das ist eine gute Idee. Und dann ist sie wieder zurück und hat das natürlich 10 Minuten später vergessen, dass sie überhaupt nach Weidenpesch wollte. Aber es war eine durchaus schöne Situation.
Also
blöd mit dem Wetter natürlich, ärgerlich, aber sonst gut.
Man kann dem Checker fragen, einen Sender also nur raten, er soll jetzt einen Stift und einen Block nehmen und schon mal überlegen, wie die Geschichte weitergeht.
Zu dem Opa kann ich nur sagen, also auch den kann ich gut verstehen. Wenn ich da mit Kollegen Mittagessen gehe, ich bin mir da manchmal auch nicht sicher, ob die wirklich bei uns arbeiten. Kann auch wirklich einfach sein, dass ich die auf dem Weg zum Edeka irgendwie, dass die ich da angequatscht habe. Dann sitzen die am Tisch, aber man spielt mit. Das macht mir auch Freude. Ja.
Ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, wo es heißt, hier arbeitet gar kein Andreas. Wie? Nein? Seit 3 Jahren gehe ich mit dem Mittagessen. Hier hat noch nie ein Andreas gearbeitet. So ein großer mit einem Tattoo auf dem Arm? Nee, gibt's nicht bei uns.
Schmidti, zum guten Schluss haben mich viele Fragen erreicht, warum du eigentlich Kaiserslautern-Fan bist, wo wir dich doch hier immer als Kult-Saarländer vorstellen. Mhm. Und gerade jetzt beim DFB-Pokal-Halbfinale FC Saarbrücken gegen Kaiserslautern haben die sich sehr gefragt, warum du eigentlich ein roter Teufel bist. Möchtest du das noch aufklären?
Ich bin ja irgendwie ja, ich glaube, ihr wart's. Wahrscheinlich wart ihr's, die irgendwann mal behauptet haben, ich wäre ein Kult-Saarländer. So. Ich war nie ein Saarländer. Ich bin gar kein Saarländer. Das ist große Enthüllung. Ich bin Pfälzer.
Du bist ein Pfälzer-Bub.
Ja. Ich bin
geboren in der Pfalz.
Genau,
ne?
Ich habe einen Tag in der Pfalz gelebt.
Auf der Autobahn, so auf dem Weg in Saarland.
Ja,
oder?
Nämlich einer? Im Krankenhaus, geboren in 2 Brücken in der Pfalz und dann am 2. Tag meines Lebens schon ins Saarland übergesiedelt.
Ja.
Aber meine Eltern, meine Großeltern,
die kommen auch
alle aus der Nähe von Kaiserslautern.
Ja.
Und die haben schon den Fritz Walter damals, haben sie schon beim Kicken zugesehen und so. Und da komme ich nicht mehr raus. Tut mir leid.
Okay, verständlich.
Ach so.
Also Glückwunsch noch an deine Pelzerteufel.
Richtig, Dankeschön.
Danke. Zum Finaleinzug.
Das wird was.
Ja.
Da haben wir uns heute Morgen schon gestritten.
Ja.
Warum habt ihr euch denn gestritten?
Ja, ich wollte aber nicht, dass Schmidti sich zu doll freut, weißt du, weil ich habe gesagt, jetzt geht's ja gegen Leverkusen und ich wollte einfach nur, dass du nicht so enttäuscht bist, wenn ihr da 5-0 da abgehört. Chancenwert.
Ich fange das nicht
an. Wollte ich einfach nur sagen, dass du da nicht enttäuscht bist. Du kannst dich da freuen. Das wird eine fette, fette Party da im Olympiastadion. Ne? Und da könnt ihr eine richtige rot-weiße Feier machen und da eure Würste essen und so. Ja. Das ist auch schön.
Sag mal,
schön,
was hast du da eigentlich in der Hand? Jetzt lass ich in Ruhe. Was hast du da in der Hand?
Das sind Schmittis Autogrammkarten. Wieso?
Was hast du? Das Autogramm. Ich sehe das ja über ein Video hier. Hast du jetzt Autogrammkarten, Schmitti?
Hat er sich gemacht?
Ja, also
mit dem Filzer hat er es gemacht.
Ja.
Das hat mir.
Sehr gut.
Ich habe das geschickt bekommen von Johannes Krüger.
Machst du bald einen großen Boxkampf hier bei uns in der Arena in Berlin? Machst du gegen Susi Kentikian oder so? Hast du jetzt schon deine Autogrammkarten fertig?
Also müssen wir über diese Autogrammkarten reden? Also die,
ja,
sind,
die sind witzig.
Die sind, oh, die sehen aber witzig aus.
Die sind
das, was ist das? Roy Black ist das oder was?
Ja, ja, da mit meinem Gesicht
oder
drauf.
Das war mal Roy Black, ne? Glaube ich.
Oder? Sieht aber sehr gut aus.
Und hinten sind wie beim Quartett so eine Menge Angaben.
Fakten, also so. Nimm ihm das mal weg und lies mal vor, Jakob. Also, sonst liest er wieder nur die Hälfte.
Vorne, muss man erstmal sagen, ist der Körper eines Roy Black oder Costa Cordalis in so einem 70er-Jahre-Anzug mit so großen schwarzen Kragen, gelbes Jackett und in der Hand eine Gitarre zum Singen gespitzt. Dazu hat man Schmittis Gesicht auf diesen Hals und diesen Torso montiert und seine Haare aber lang gelassen, wie eben von so einem 70er-Schlager-Schleimi.
Das sieht schon mal sehr, sehr witzig aus. Totschick mit aussehen.
Also das steht hier, würde dir gut stehen. Super. Und da drauf steht Thomas Schmidt, Kampfname Blood Echse, so haben wir dich ja genannt für Streaming Game. Und hinten ist nochmal so eine Art Kennblatt. Also hier steht dein Geburtstag, aber auch zum Beispiel dein Erzfeind. Erzfeind steht hier Arne Kreuzfeld.
Ich finde es gut. Erstmal finde ich es wirklich gut. Da geht ein Lebenstraum in Erfüllung, einen Erzfeind zu haben.
Ja, eben.
Ich will einen Erzfeind haben und von mir aus soll es gerne Arne Kreuzfeld sein.
Das kann das bleiben? Sinn.
Ja.
Kann das gerne bleiben. Dann Tierzeichen Ziege. Kampfname das scheue Reh. Kampfstil Ninja. Auch nicht schlecht, Schmitty.
Ja. Klimmzüge.
Klimmzüge, einer mehr als Sophie Passmann steht da.
Ja, stimmt nicht, aber lassen wir jetzt erstmal.
Bist du auf dem Weg, ne? Ja, dann stehen hier noch deine Titel. Also ist wirklich so richtig wie so eine Wrestling-Karte vom Quartett als Autogrammkarte. Wir machen mal ein Foto davon und können das online stellen. Wie heißt der junge Mann, der das Design hat? Wirklich sehr witzig und cool.
Das ist der Johannes Krüger.
Wirklich gut, Schmidt.
Thomas, vielen Dank.
Thomas, weißt du, was wir vergessen haben noch, weil du gerade auch posten sagst und was wir posten, kannst du noch mal dieses beschissene Willy Wonka Land posten von letzter Woche? Ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt und ich habe wirklich noch herzlich gelacht, ganz alleine, wie schön das ist. Und das würde ich gerne noch mal nachrechnen als Baywatch Berlin Begleitmaterial. Dieses witzige Willy Wonka Land da in Schottland. Das war wirklich, da habe ich richtig nochmal, da ist ein richtiger Nachbrenner.
Das darfst du gerne.
Da habe ich noch eine halbe Stunde lang dran Freude gehabt.
Das danach. Darfst du gerne posten.
Ja, sehr gut, mache ich.
Ja.
Sehr gut.
Ich wollte euch noch sagen, dass wir eigentlich, wir haben jetzt da über Raab und so eine Scheiße geredet, ne?
Na.
Aber eigentlich wollte ich euch noch sagen, ich habe ja letzte Woche wurde ich ja entlarvt, dass ich mir einen neuen Meerrobotter zugelegt habe.
Ja.
Ne? Ich warte noch auf die Bestellung.
Ja.
In der Zeit ist das Gras wieder gewachsen, weil jetzt ein bisschen Sonne rauskam. Und da habe ich meinen eulenalten Ultra, also wirklich, da hängt noch das Moos vom vorletzten Jahr dran und so. Also der wurde auch nicht mehr geputzt. Das ist alles ein ganz tragisches Ding. So, und den habe ich dann in die Station gestellt. Ich habe den auch komplett während dem Winter draußen gehabt. Also ja, die Batterie ist
kaputter Motor.
Ja, pass auf.
Wurde vermutet.
Und dann habe ich das, ja, und daraufhin habe ich mir einen neuen bestellt.
Weil du das dachtest, der wäre kaputt.
Na, und der sucht
gehofft
seitdem. Der läuft, wie er noch nie gelaufen ist. Der schneidet wie eine Eins. Der bleibt nirgendwo hängen.
Der hat den Schuss gehört, wa?
Der kämpft um sein Leben. Der kämpft um sein Leben. Und jetzt frage ich euch, das ist kein Checker-Frage wert, aber ich frage euch, kann man Mitleid mit einem Mähroboter haben?
Ja, du musst den jetzt
Na,
behalten.
Na klar.
Das ist mein Wally, ne?
Ja, den musst du jetzt behalten und pflegen, bis er tot umkippt.
Ja, den musst du jetzt einfach da bei dir behalten.
Bestell den neuen ab.
Der Rentnerroboter.
Ich habe auch noch, ich habe immer noch die alte Mikrowelle von Markus Kafka zu Hause, die ich vor 100 Jahren mal, als ich seine Wohnung übernommen habe, hatte mir die Mikrowelle da gelassen und die habe ich seitdem immer mitgenommen und die habe ich immer noch. Und es gibt mittlerweile wohl neue Mikrowellen, aber die tut's noch.
Die schnurrt
und ich
noch?
Ja, die schnurrt noch wie ein Kätzchen. Und ich habe immer noch die alte Mikrowelle vom Kafka zu Hause und ich traue mich auch nicht, die wegzutun, obwohl die eigentlich ein Stück zu groß ist für da, wo sie steht. Man hätte mir eine neue kaufen können, aber ich habe ein persönliches Verhältnis zu diesem Gegenstand.
Noch eine Frage. Also es ist jetzt wirklich, jetzt kommen nochmal nützliche Informationen für mich. So, also ich habe meinen Roboter, den ich jetzt bestellt habe, ne? Ja, während der andere ja, sort, ja, der mir wirklich leid tut.
Wo man stand ja auch in deinem Kalender, ja, dass ja, wann der Launch ist davon.
Exakt, exakt. Da habe ich das Vorgängermodell mit den gleichen Maßen habe ich im Baumarkt gesehen am Wochenende.
Ach so, ich dachte schon, du hast das Vorgängermodell bestellt. Nee,
nein, bist du bescheuert.
Also jetzt reicht's.
So, mit den gleichen Maßen. Und ich sag so, ihr kennt meinen Rasen. Dieser Roboter, der müsste eigentlich, um den zu mähen, sich genau einmal drehen. Also wenn man den zweimal nebeneinander stellt, ist mein Rasen abgedeckt. Weil der ist ja so riesig wie dieser Tisch.
Das ist eine Abdeckung, mit eine Abdeckung mit so scharfen Messern drunter.
Das ist wirklich, der ist so absurd, viel zu groß für meinen Garten. Da habe ich geguckt, wie ich den eventuell doch abbestelle. So ja, die Vernunft walten lasse.
Ja.
Da habe ich aber gesehen, aus irgendeinem Grund gibt es keine so per Online abbestellen, ne, stornieren, sondern man muss bei der Firma, bei der deutschen Filiale anrufen und es dort abbestellen.
Oh, nee. Ja, da haben sie dich natürlich fertig
da
gemacht.
Haben sie jetzt, dich im
Sack. Das kannst du nicht.
Ja, jetzt wird dieser viel zu große, viel zu teure, unnötige, weil mein alter Mähroboter noch mäht.
Nein, du musst da anrufen, Schmidt.
Ja, nee. Schmidtis Social Battery war auch im Winter draußen. Und die kann auch nicht mehr. Ja. Und die ist leider total runtergerockt. Hat Memory-Effekt. Er kann da nicht einfach irgendwo anrufen. Das geht
also
nicht, kann das nicht.
Ich setze dir eine Frist von einer Woche dort anzurufen, sonst rufen wir hier an im Podcast nächste Woche.
Wollte ich gerade sagen, also ich würde dir anbieten, dass ich für dich da anrufe. Und das für dich regeln.
Aber wir müssen da ein bisschen auch was über dich erzählen, Schmidti, weil die brauchen Kontext.
Das interessiert die Leute von der Hotline, ja.
Da kann man nicht nur sagen, der ist abbestellt für Herrn so und so, sondern da müssen wir ein bisschen was über dich sagen, damit die verstehen, wie der eins zum anderen kam. Dass
die auch ein bisschen Empathie mit deinem Wally da haben.
Da müssen wir ein bisschen über dich auch ausführlicher ganz genau alles ganz en Detail erzählen in der Hotline.
Wenn der Roboter jetzt aber in den nächsten Tagen kommt, ich warte minütlich darauf.
Ja. Ey, der ist dir viel zu sperrig, um den dann zurückzuschicken. So ein Problem habe ich gerade mit zwei falschen
Stühlen.
Ja, man öffnet
den doch auch.
Das ist richtig problematisch. Bitte, du musst vorher reagieren, Schmidt.
Also ganz ehrlich, und dein kleiner, süßer Mähroboter, der sitzt dann draußen vor der Scheibe und guckt rein, wenn der neue geliefert wird.
Ja, der klappert auch immer so süß.
Und dann guckt der rein und dann, weißt du, dann sieht man, wie so eine Pfütze unter dem so kommt, weißt du, dass er seine Batteriesäure nicht mehr halten kann. Dann,
selbst im
so
Regen ist er heute Morgen rausgefahren.
Oh Mensch.
Ja, hast du dir so eine Mütze aus Papier aufgesetzt, weißt du, so wie so eine Malerhütchen?
Der wollte mir zeigen, so, warum?
Ja, why?
Ja, ich fahre trotzdem, obwohl eigentlich das Gras ganz platt geregnet ist.
Guck mal, das geht fast gar nicht.
Ey, wenn du den abstößt, dann stelle ich da jeden Morgen, komme ich in deinen Garten und stelle da so eine rote Kerze mit so einem Warum-Schild.
Gibt das eine Petition?
Vielleicht.
Das wäre die dümmste Petition der Welt. Eine Petition, dass ich meinen alten Mähroboter nicht abgeschnitten und gegen ein neues, seelenloses, gottloses Produkt ersetze.
Ja.
Ganz ehrlich, du hast so viel Gefühl immer mit deinen Katzen da und die checken genauso wenig, was du von denen willst. Ne?
Der ist ganz vernarbt und verklumpt und verdreckt und klappert da vor sich.
Kannst du den aber vielleicht mal sauber machen? Sollen wir den nicht mal, weißt du, so...
Den kann man mit einem Schlauch abspritzen.
Aber manchmal wäre noch... Manchmal gibt es doch auch so, weißt du, so Arschlöcher, die dann so Leute auf Instagram so schick machen und mit denen zum Friseur gehen und sowas. Vielleicht könnten wir das ja auch mal machen mit deinem Roboter, dass wir den noch einmal aufpolieren, weißt du? So als kleine. Vielleicht kommt so ein Fernsehteam und macht dir den wieder frisch.
Naja, ab 9 Millionen Follower bei Thomas Schmidt auf Instagram.
Ja.
Schicke ich den neuen zum Teufel.
Okay. Aber drei Tage Zeit. Aber wenn es nur irgendwie 1000 Follower sind, dann machst du es trotzdem, ne?
Dann buch deine Halle dafür.
Robot Wars. Also, der neue gegen den alten, ey. In der Lanxess Arena.
Das Witzigste an dieser Folge ist eigentlich...
Dauert eine Minute, ist er tot.
Ja, ich mache so ein Motorsägenblatt vorne dran.
Das Witzigste an dieser Folge ist eigentlich das, was jetzt ungesagt bleibt, weil wir sind am Ende. Schmidti, du hast völlig vergeblich die Passion Christi geguckt auf RTL. Wir werden jetzt keine Zeit mehr haben, dass du erzählst, was du da gesehen hast. Leider. Aber danke für diesen Dienst, für den Podcast.
Also, ich möchte nur eine Sache vielleicht daraus.
Das Gesicht.
Ich möchte bitte.
Muss ich fotografieren.
Das geht wahrscheinlich rechtlich nicht oder so. Vielleicht können wir mal fragen. Ich hätte gerne für die nächste Late Night Berlin Ausgabe immer so einen unmotivierten Zwischenschnitt, wie Jimmy Blue irgendwo in der Ecke steht und zuguckt dabei, was passiert.
Ja.
Weil da gab es sehr viele schöne Zwischenschnitte, wie Jimmy Blue einfach nur so guckt, während irgendwo anders eine Szene stattfindet. Und wenn wir das einfach in die Sendung reinschneiden könnten, also ab und zu mal so ein Reaction-Shot, wie er die Situation praktisch durch seinen Gesichtsausdruck bewertet.
Müssen wir jetzt, können wir hiermit fragen, ob RTL uns das freigeben würde.
Ja, können wir die Rechte da haben an diesen Zwischenschnitten, das wäre einfach ganz nett. Sonst
müssen wir mal so viel Geld bezahlen, wenn wir das heimlich machen.
Ja, eben.
Kann ich jetzt wirklich nicht
davon? Nee, Schmitty, jetzt lass mal gut.
So, nun lass uns in Ruhe mit deinen scheiß Passionen da, ne, Schmitty. Jetzt will ich wieder nach draußen, weil die Sonne scheint.
Ich will ins Büro, ich will richtig jetzt losackern.
Die Sonne glitzert auf dem Ozean und da möchte ich praktisch hineinspringen. Okay, kann ich das jetzt machen?
Kannst du machen.
Ja, ich habe mir extra eine Ananas ausgepresst, die würde ich jetzt trinken. Ich habe gestern mit meinen bloßen Händen eine Kokosnuss aufgerissen.
Geil.
Ja, naja, erzähle ich euch dann irgendwann mal. Habe ich aus Versehen mit dem Fußball gegen eine Schildkröte
geschossen. Es ist jetzt vorbei.
Bevor es jetzt zu sexy wird, müssen wir jetzt wirklich
schütteln. Der erzählt von seiner Kokosnuss und ich darf nicht von den Passionen erzählen.
Ja, so,
ne?
Ist es, Schmitty.
Tschüss, Schmitty. Tschüss, Jakob.
Tschüss.
Danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.